Meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau.
Herzlich willkommen bei der schon zweiten Sonderfolge der Kulturpessimisten, live vom 31C3, dem Chaos Communication Congress aus Hamburg. Und wir haben uns zwei wunderbare Gäste eingeladen. Einmal, eigentlich muss man nicht mal vorstellen, aus der Freakshow, Roddy, hallo.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und einmal den Jan aus vom Grundrauschen.
Guten Tag, hallo.
Hallo. Und natürlich auch wieder dabei der Big Macintosh.
Hallo.
Wer ist das?
Das ist, der neben mir sitzt. Und der Big Macintosh und den Kulturpessimisten. Und ich bin heute der Moderator, der Vanilla Chief. Angor ist nicht dabei, der muss noch Restschlaf vom restlichen Jahr nachholen. Aber wie ihr vielleicht schon gehört habt, unser kleiner Running Gag, dass wir kein Intro haben, hat sich aufgelöst. Er hat es geschafft, noch ein Intro zusammenzuschrauben. Und ja, wir haben jetzt ein richtiges, tolles Intro. Das ist sehr schön. Wir grüßen dich, Angor.
Kriegst sogar Applaus
hier vom Hintertisch. Sogar Applaus.
Ja.
Krass.
Ja, passt.
Genau. Neben uns läuft gerade noch ein Workshop, aber ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir sind jetzt drei Leute, die zum ersten Mal auf dem Kongress sind. Ich war gleich am ersten Tag erschlagen von der Größe. Wie ging es euch da so? Big Macintosh, erzähl doch mal.
Oh ja, also man hat schon viel gehört im Vorhinein von der Vorberichterstattung, gerade Nachberichterstattung vom 30C3. Da hatte ich schon gedacht, okay, jetzt habe ich so halbwegs ein Gefühl, wie das vielleicht sein könnte. Aber das, was hier abgeht, ist mit jeglichem Gefühl oder jeglichen Worten nicht wirklich zu beschreiben. Es ist so krass und weit draußen. Ja.
Ja, Jan, wie hat's dir denn das erste Mal jetzt so gefallen?
Ja, ich bin ja erstmal angekommen und wurde von dir sofort rumgeführt. Da habe ich so gedacht, das ist handliche Größe, aber du hast mir natürlich diese ganzen kleinen Verstecke, diese zahlreichen Räume, wo noch irgendwelche Leute rumstehen und tolle Sachen machen, gar nicht gezeigt. Und es ist groß, es sind viele Leute und es ist eine total tolle Stimmung, weil alle so sind, dass die dir helfen, wenn du ein Problem hast, so, ja, ich brauche mal eben hier einen Adapter für einen Kopfhörer, ja, bitte nimm. Die Atmosphäre ist total super hier. Über etwaige Affären weiß ich leider nichts. Aber ich fühle mich auch sehr wohl hier und freue mich auf nächstes Jahr schon, jetzt.
Ja, ich konnte dir bei deiner ersten Führung, die ich dir spontan gegeben habe, auch nur das zeigen, was ich bisher schon kannte. Also ich habe über den Verlauf dieser drei Tage, die wir jetzt schon erlebt haben, auch schon einiges entdeckt. Roddy, du als Experte, was meinst du? So im Vergleich jetzt, letztes Jahr war ja 30. Jubiläum.
Also man muss vielleicht mal anders anfangen. Der Kongress ist ja vorletztes Jahr, also der 29. ist ja das erste Mal in Hamburg gewesen. Mhm. Davor war er ja in Berlin im CCH, wie heißt das? BCC, Berliner Kongresszentrum. Das ist nicht das große Ding in Berlin, sondern das kleine am Alex. Und man kann sagen, das war über drei Jahre unerträglich voll. Ich kann mich an das eine Jahr erinnern, wo irgendwie die Karten, ich glaube, in ungefähr 120 Sekunden ausverkauft waren. Ich habe irgendwie so in Sekunde 45 Glück gehabt und eine geklickt. Und also so muss man sich das vorstellen. Die Leute haben sich wirklich gestapelt. Es war unglaublich voll. Es war super interessant, weil es war sehr alles auf einem Raum und man konnte so... Also man ist schlecht durchgekommen, aber man konnte eigentlich in einem Rutsch alles sehen. Und dann ist es, wie gesagt, zum 29. hierher gezogen. Und da war ich leider nicht dabei, ging nicht. Aber ich war letztes Jahr halt das erste Mal hier in Hamburg und hatte direkt das Gefühl, ich muss jetzt ganz doll aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Also ich bin... vorgestern die Tage hier lang gelaufen und hatte so das Gefühl, das hast du jetzt aber letztes Jahr noch nicht gesehen, diesen Raum. Ob da letztes Jahr schon was drin war? Also, ja.
Ja, also ich habe so gehört, dass ins BCC so 3000 Leute passen.
Die Zahl, die ich immer so gehört habe, war, dass es so 4.000, 4.500 waren, die dann da waren.
Okay. Also bei geplanten 3.000, dann 4.500, kann man sich vorstellen, ist echt eng.
War super eng, also war unerträglich.
Ja, und dieses Jahr, also es hieß, es sollten über 10.000 Leute kommen. Weißt du, wie viel jetzt da sind?
Ich weiß es nicht. Ich habe letztes Jahr irgendwann die Zahl gehört, dass ab 10.000 irgendwie andere Regulierungen gelten und also, dass man eigentlich nicht über die 10.000 will.
Ich habe gestern was von 12 gehört.
Okay.
Also, das 12.000,
ja, sind. Soll wohl die Zahl gewesen sein, die da jetzt aktuell ist. Mhm.
Ich glaube, letztes Jahr waren es 8 oder 9.
Mhm. Also, ich finde es recht entspannt jetzt, so wie es ist. Gestern Abend wurde es ein bisschen voll. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist immer so, dass man noch durchkommt. Und dass man auch im Hackcenter noch durch die Gänge laufen kann, gemütlich, ohne dass man sich da die Ellenbogen in den Bauch stößt.
Ja, ja, überhaupt kein Vergleich zum BCC in Berlin.
Nee, und das Tolle ist halt auch, klar, also im Vergleich zu anderen Messen, wenn du mal jemanden anrempelst, ist es dann, ja, tut mir leid, alles gut, und es ist halt nicht diese, was du total auf so großen Messen hast, dass alle sich so prügeln, dass man durchkommt und so, sondern es ist ein Miteinander, und das ist echt toll, wie gesagt, also ich bin total begeistert von den Umgangsformen hier.
Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen, also es wurde sich noch nie so freundlich bei mir entschuldigt, wenn man mal mich aus Versehen angerempelt hat. Also es ist wirklich dieses Motto auch, be excellent to each other, das wird hier wirklich gelebt und es ist wirklich sehr, sehr schön. Aber Big Macintosh, wie hast du es denn so,
ja, also
die Atmosphäre erlebt?
Was mir am ersten Tag schon erstmal noch aufgefallen ist, hier sind ja ganz schön viele Leute unterwegs. Aber das BCC ist halt auch, das CCH ist halt auch so groß, dass sich das zum Teil trotzdem wieder verläuft, so ein bisschen. Also man kriegt zwar mit, dass hier echt viele Leute da sind, aber man kommt trotzdem überall gut durch. Und ja. Jan, du hattest was erzählt von Messeerlebnissen. Welche Messen nimmst du da zum Vergleich her?
Ja, wir machen einmal im Jahr für ein anderes Format, was wir haben, eine Reportage von der ProLight & Sound in Frankfurt. Und die ist halt immer echt voll und dann auch, da geht man dann nicht mehr hin, aber früher hier, sag mal schnell, da wo Computer und so.
CeBIT?
Ja, genau, CeBIT, ja.
Da ist
ja.
Ja, also ja, da kann man auch noch irgendwie die IFA in Berlin nennen, die jetzt das letzte Mal, als ich da war, auch nicht mehr die gloriose Veranstaltung war.
Ja, das ist halt irgendwie nur noch Waschmaschinenhersteller und die Kanzlerin läuft mal drüber. Das ist das, was ich mitbekomme.
Naja, das letzte Mal, als ich dort war, waren gerade die 3D-Brillen neu und man hatte das Gefühl, alle Hersteller bauen das gleiche 3D-Panel ein und liefern die gleichen 3D-Brillen mit dabei. Die heißen nur anders irgendwie. Ja, und wenn man sich wirklich mal die Füße tot treten will, dann empfehle ich die Grüne Woche in Berlin.
Okay.
Das ist so eine Publikumsmesse, die ist wirklich, also die ist schon knapp an unerträglich dran, weil überall sind Fressstände, man isst sowieso zu viel und dann auch noch dieses Geschiebe der Leute, die dann irgendwie schnell irgendwo hin wollen, weil da gibt's jetzt gerade kurz was umsonst. Also das ist
Was auch echt schlimm ist, sind die Publikumstage auf der Buchmesse in Frankfurt. Die ist auch uiuiuiui. Also
okay.
Da möchte man nicht sein.
Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der sich gerne in Menschenmassen stürzt. Also der Kongress ist so eine der wenigen Sachen, die ich jetzt besucht habe, die größer sind als ein Weihnachtsmarkt.
Aber du,
wo es da auch schon voll werden kann.
Ich gehe lieber nochmal am Publikumstag auf die Buchmesse als auf den Weihnachtsmarkt.
Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall.
Hängt so ein bisschen vom Weihnachtsmarkt ab, aber ja, ich kann es nachvollziehen.
Ja, so wie dir geht's mir ja da auch mit denen. Ich mag ja auch so generell nicht so große Menschenmassen. Und ich hatte nur noch eine andere Großveranstaltung, wo ich jetzt schon seit 2 Jahren bin, und das ist die Republika. Und also Tim hat da schon zum Teil recht, wenn er sagt, das kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Ich hatte erst so gedacht, gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede, aber so wirklich kann man es nicht vergleichen. Zum einen vielleicht noch, dass auf der Republika viel mehr Vorträge unterwegs sind und hier ist es halt viel mehr auf das Daneben ausgelegt. Also wenn man die Vorträge am Stream guckt, hat man gefühlt 10% gerade mal von der Veranstaltung mitbekommen.
Ja, wo wir gerade bei den Vorträgen sind, wollen wir da gleich mal einsteigen. Habt ihr irgendeinen Vortrag gesehen überhaupt?
Ja, das Einzige, was ich gesehen habe, war diese, sagen wir mal, interessante Einstiegs-Keynote, also die Eröffnungsveranstaltung.
Interessant.
Also die einsteigenden Worte waren ja toll, aber was dann dieser Mensch, der die ganze Zeit übersteuerte Sachen abgespielt hat über überforderte Lautsprecher, das ist grauenvoll. Also, und ja, vor allem, man hat diese ganze Zeit, was will er eigentlich sagen? Und der letzte Satz, den er gesagt hat hier, dass Hack und Kunst, oder besser gesagt, Hack und Leute, die an der Öffentlichkeit sind, wirklich Musiker und so, ein bisschen was zusammen machen sollen, dass diese Quintessenz hätte man auch so in eine Minute fassen können. Und
weiß ich, hast du es gesagt, die Keynote wurde von Alec Empire gehalten.
Richtig, ja, ich habe den Namen gerade.
Der anscheinend ein etwas bekannterer Musiker ist. Ich kannte ihn vor dem 30C3 nicht. Da hat er die Eröffnungshymne für das Jubiläum gemacht und hat jetzt dieses Jahr die Keynote gehalten.
Ja, der macht seit einiger Zeit elektronische Musik und sein Vorzeigeprojekt nennt sich Atari Teenage Riot. Und ich sag mal, ist nicht Musik für jedermann.
Nein, er hat ja auch Ausschnitte gespielt und das war schon... Man konnte sich denken, dass es Musik ist, aber man, wenn man es nicht wusste, könnte man auch sagen, war Tonstörung in den Lautsprechern. ja, das war, ich glaube, auch einer der wenigen Vorträge, die ich gesehen habe. Ich war dann habe mir dann andere Vorträge angefangen und dann war irgendwie ein Workshop, wo ich dann wieder rausgegangen bin. Und jetzt so, ich glaube, die Norton News Show ist der einzige Vortrag, den ich dann noch komplett gesehen habe.
Da habe ich gestern mal reingeguckt, als es hier gestreamt wurde in seiner Zeitraum.
Und ja,
vor allem schien der gute Alex sich nach jedem eingespielten Video wieder seinen Faden verloren zu haben und hat sich dreimal wiederholt oder sowas. Und,
ja, also,
und dann am Ende hat er gar nicht sein ganzes Programm.
Allein schon diese Ableserei. Also ich glaube, der hätte echt interessante Sachen zu erzählen gehabt, wenn er nicht abgelesen hätte, weil das hat den total gebunden und man ablesenden Menschen hört man generell nicht zu. Also das ist, glaube ich, jedem schon mal aufgefallen, dass sobald Leute ablesen, man nicht mehr so an ihre Lippen hängt, wie wenn sie frei reden. Und das hat dann erstmal gestört. Dann halt, wie gesagt, dass es so die ersten 15 Minuten nur ein großer Werbeblock ist, was dann auch erstmal Aufmerksamkeit wegzieht von irgendwas, weil man sich so ein bisschen verarscht fühlt, finde ich. Dass man sein Projekt nennt, geschenkt, gerne, also kein Problem. Das war dann doch ein bisschen too much und ja, irgendwie hat mich das so von Anfang an nicht wirklich überzeugen können und dann war die Aufmerksamkeit auch irgendwann schnell weg und dann habe ich einfach nur angefangen, diesen Vortrag auf Twitter zu haten.
Okay. Ja, das war auf Twitter war es dann ganz lustig, mit dem Vortrag die Keynote etwas lächerlich zu machen, aber ja, am Schluss hat er da noch irgendwie eine Aussage reingebracht. Aber Roddy, hast du irgendeinen Vortrag gesehen?
Na, ich habe die FNORD News Show geguckt und vor allen Dingen aus den Berliner Erfahrungen heraus gibt halt so Vorträge, die sind sehr voll. Die FNORD News Show gehört dazu. Am letzten Tag die Security Nightmares gehören eigentlich auch dazu. Und damals war das schon üblich, dass man halt ein oder zwei Vorträge vorher schon in den Saal geht, sich dann anhört, was da kommt, um dann sitzen bleiben zu können. Und insofern habe ich die beiden, diesen Heartbleed-Doppelvortrag gehört. Und der war erstaunlich interessant. Also so dieses aus zweierlei Sicht gezeigt, was ist eigentlich in diesen Wochen nach und den Tagen vor Heartbleed so passiert. Einmal aus der Sicht einer Universität, wie sie die so einen Scanner entwickelt haben, der in der Lage ist, in kurzer Zeit den ganzen IPv4-Range durchzuscannen. Und die haben dann also innerhalb kürzester Zeit den so weit erweitert, dass sie gucken konnten, wer ist denn vulnerable auf Heartbleed und wer nicht. Und auf der anderen Seite diese Cloudflare heißen die? Ja, Cloudflare, so eine Art Proxy-Provider, CDN-ähnlicher Proxy-Provider, der irgendwie so viel Installation hat, dass die Leute, die den Heartbleed gefunden haben, denen vorher Bescheid gesagt haben, so nach der Art, schalte mal dieses Flag aus und kompiliere OpenSSL neu. doch, mach mal.
War das eine, dieses Ding, was es dann auch als Browser-Plugin gab, wo dann gezeigt wurde, hey, ist Heartbleed gefährdet und nein?
Na, es gab irgendwie, also die hatten eine Webseite, die gescannt hat, irgendwie geproxied und dann gab es irgendwie noch so ein Python-Script, was die Details weiß ich nicht so genau. Also die haben vor allen Dingen halt auch die Zahlen gezeigt, wie hat sich eigentlich die Patchrate entwickelt und so weiter. Fand ich sehr interessant. Mhm.
Ja, ich war gestern Abend mit dem Kongress etwas abtrünnig geworden und bin zum Huxilla Hörertreffen gegangen und bin dann aber so um 11 wiedergekommen und dann haben sich schon Schlangen vor den Türen gebildet. Aber das war dann auch sehr interessant zu sehen, wie dann das koordiniert wurde, dass auch wirklich der letzte Platz in diesem Saal, wie viele Leute?
Ich glaube 3000.
3000 Leute, auch wirklich der letzte Sitz vergeben war. Das war auch schön anzusehen, wie das koordiniert wurde.
Ja.
Ja, die Fnord News Show, das ist schon sowas, das will man dann im Saal sehen, weil die Stimmung, die ist immer zum Brüllen. Also das ist so.
Ja. Ja, also ich glaube, Vorträge wird man sich dann im Nachhinein eher anschauen, dann mal das Torrent runterladen und dann so den Januar damit verbringen, Vorträge zu schauen. Aber es gibt auch noch tolle andere Sachen, deswegen kommt man ja nicht dazu zum Vorträge schauen, zum Beispiel, wo wir hier sitzen, nämlich...
Den Vortrag habe ich ja noch gesehen.
Ach so, ja.
Ich habe am ersten Tag bin ich direkt noch sitzen geblieben und habe gedacht, naja, jetzt weißt du ja, dass danach der Maha kommt und wenn so ein Downer-Vortrag losgeht und man weiß, dass der Maha immer auf den Punkt abliefert, kann man ja erstmal drinbleiben, um dann die Laune wieder etwas hochzubekommen. Und der Vortrag von Maha dieses Jahr, den fand ich auch wieder extrem gut. Ja, hat sich wieder mal selbst übertroffen. Kann ich nur empfehlen.
Ja, ich habe den angefangen, gestern im Bett noch zu schauen, aber nicht fertig geworden. Aber natürlich Maha und auch die ganze Neusprechumfeld, das ist immer sehr interessant, das finde ich immer sehr schick. Ja, aber wir sitzen hier im Sendezentrum, das auch mittlerweile ein mehr oder weniger fester Bestandteil von Republika und Kongress ist, wo so sich die Podcaster sammeln. Die Homebase der Leute, die Audio machen. Man hört es auch gerade. Es gibt viele Workshops zu Podlove, Ultraschall und es gab sogar einen Vortrag zu Podcasten unter Linux, den ich als Kamerakind betreut habe und dementsprechend gesehen habe, war auch sehr interessant, was man da machen kann. Ja, und natürlich Freakshow war dann ein überraschendes Highlight, nachdem, ich weiß nicht, habt ihr dann einfach festgestellt, ihr seid ja doch alle da oder es war ja überraschend, dass es zustande kam?
Ja, genau so ist es passiert. Also Clemens ist üblicherweise in Schweden zu der Zeit, also zur jetzigen Zeit. Und aus Gründen, sage ich mal, ist er dann doch nicht nach Schweden gefahren und hat sich dann extrem kurzfristig entschlossen, auf den Kongress zu fahren. Was Tim genutzt hat, genauso kurzfristig anzufragen, hey, seid ihr alle da, können wir dann und dann? Und dann passierte es. Das war die erste komplett themenfreie Sendung. Also Tim hat noch versucht, irgendwie so ein bisschen was zusammenzuschreiben, aber eigentlich hatten wir überhaupt keine Themen. Trotzdem war das Haus voll und die Stimmung war gut. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, einige haben gesagt, die komplette Hörerschaft der Freakshow ist ja da und alle live. Was?
Nein, das waren doch ein bisschen wenig.
Ja, aber gefühlt, also die Engel, die Helfer hier haben dann schon angefangen, die Leute einzupferchen, damit die nicht im Gang rumstehen. Das war schon sehr spannend und ich glaube, das hat sich dann gestern Abend beim Logbuch Netzpolitik auch ein wenig wiederholt und die Engel haben dazugelernt und haben gleich Absperrbänder ums Sendezentrum gestellt, damit die Leute da nicht rumstehen. Das ist schon sehr interessant zu sehen, wie natürlich klar in einer Filterbubble, aber wie Podcasts doch schon irgendwie ein großes Publikum anziehen können und auch zu einem Event werden, als würden hier, keine Ahnung, irgendein berühmter Musiker spielen. Also natürlich die Schnittmenge Kongress und Podcasthörer ist etwas größer, aber ich fand es sehr schön, so zu sehen, dass die Nische etwas aufgebogen wird und etwas erweitert wird.
Ich habe mir sogar gedacht, bei der Freakshow habe ich mir gedacht, wahrscheinlich wäre es ganz schlau oder eine Idee, die Podcasts mit so viel Zuschauerbeteiligung in einen kleinen Saal direkt zu verpacken.
Naja, das war
wo dann noch mehr Leute rein können.
Ja, das für nächstes Jahr sicherlich sinnvoll.
Nee, also ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier dann auch mal gezeigt haben, dass das Sendezentrum mit möglicherweise unterdimensioniert ist für einige Veranstaltungen. Die Gerüchteküche reißt nicht ab, dass der Kongress wieder umzieht für nächstes Jahr. Gut, ja. Jetzt habe ich wieder ein anderes Thema aufgemacht. Aber also ich glaube, das war mal nicht schlecht zu zeigen, also Logbuch Netzpolitik und jetzt hier Freakshow und wer weiß, was, wenn Holgi hier antritt, was dann passiert. Ich glaube, das ist nicht schlecht, dass dann vielleicht auch mal mehr Platz noch für das Sendezentrum ist. Wir waren letztes Jahr auf der anderen Seite von der Rolltreppe, das kann jetzt keiner sehen, egal. Wir waren woanders und da war es noch mal kleiner und deswegen ist es ja schon schön, dass es jetzt schon größer ist, aber offensichtlich reicht es noch nicht.
Ja, also wir sitzen hier in so einer Ecke, die ist schon recht abgeschieden, ist vielleicht ganz gut fürs Podcasten. Aber in der
Garderobe
so,
sitzen wir.
Ja, okay, das sollte meine Garderobe sein. Aber es ist schön auch, dass dir der Besucherstrom vom Eingang so hier an uns vorbeiläuft.
Ja, da bleiben auch halt viele stehen auch mal, gerade wenn was Interessantes von auf der Bühne los ist. Oh, da ist ja Linus, da bleibe ich mal stehen und hör mal zu.
Ja, also ich möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn es NSFW noch gäbe. Was dann hier los wäre, wenn es NSFW vom Post wäre. Dann müssten sie wirklich hier einen Saal aufmachen. Ja, aber es ist auch sehr schön, was hier technisch geleistet wurde. Also kann man mal Claudia und Ralf auch loben, die hier sozusagen ihr Podcasting aufgegeben haben, um hinter den Kulissen Dinge zu tun. Und sie haben hier wirklich technisch alles aufgefahren. Wir sitzen hier am Podcaster-Tisch, der so für die kleinen Podcasts ist. Und dann gibt's nochmal die Bühne für große Show-Podcasts. Das war letztes Jahr auch anders, oder?
Man sollte es vielleicht erwähnen, das ist jetzt ein 8-Kanal. Mischpult, 8-Kanal-Audio-Interface und ein 8-Kanal-Kopfhörerverstärker, der hier auf dem Tisch steht, samt einem MacBook, wo alles aufgenommen wird. Das ist schon.
Ja, und wir senden mal 24 was. Stunden Video und Audio. Das ist wahrscheinlich Rekord, ich weiß es nicht. Und Jan, du hast nochmal das gleiche Setup einfach so mitgebracht.
Ja, richtig, also ungefähr das Setup, nur mit dem Vorgänger-Audio-Interface steht da hinten nochmal. Und ohne Headsets halt mit Handmikros. Aber ja, das ist so das, womit ich so durch die Gegend reise, mit so einem lustigen Handkarren, der genau, ich bin da sehr stolz drauf, genau zwischen Gepäckablage und erste Sitzreihe in den IC passt. Also
genormt.
Da bekommt man nämlich von eifrigen Bahnmitarbeitern im Bekanntenkreis die Maße abgemessen im IC und dann kann man da bauen. Und damit ziehe ich so durch die Lande und produziere Podcast-Gedönse.
Das wäre vielleicht auch eine Idee, dass das dann zum nächsten Kongress ist. Also vielleicht, wenn dann die Podcaster noch etwas mehr werden, einen zweiten Podcaster-Tisch gäbe. Oder dass dann hier beim 40C3 alle Tische mit solchen Audio-Racks bestückt sind und dass dann nur noch gepodcastet wird auf dem Kongress.
Was vor allen Dingen eine Idee wäre, wenn das mit dem Podcasten immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, dass das Sendezentrum eine eigene Con kriegt.
Die Sendekon.
Ja, also vielleicht, dass man die Podlove-Workshops, die ja jetzt schon zweimal im Jahr sind, dass man einen noch zu so einem Sendezentrumskonferenz ausbaut.
Naja, aber ich finde es auch schön, dass das so hier in den Kongress eingebettet ist, dass vielleicht Leute, die zwar technikaffin sind, aber mit Podcast noch nicht so viel am Hut haben, hier auch mal ein bisschen Podcaster-Luft schnuppern können.
Also prinzipiell habe ich das ja so aufgefasst, dass das Sendezentrum, besonders die Sondersendung, ja als Eventformat gedacht ist, was man auf ein x-beliebiges Event stellt und dann von dem Event berichtet. Das ist ja hier jetzt so verpackt. Also ich glaube, dass wir diese Sendezentrumstreffen nur ein bisschen ohne Senden, das könnte man dann noch anbauen, bei diesem Podcast, Podlove-Treffen schon haben. Klar, eine Sendezentrums-Con wäre ganz cool, aber ich glaube, dann sind wir wieder zu wenig Leute. Also das wäre dann kleiner halt, wäre ja auch nicht schlimm, aber zum Beispiel ich würde für ein Sendezentrumstreffen nicht extra nach Hamburg, Berlin, sonst wo reisen, also...
Ja, also der Termin ist auch sehr günstig gesetzt, ich weiß nicht, wie lange das schon ist, dass es jetzt oder schon immer war, das letzte Wochenende... vor Ende des Jahres?
Also seit vor meiner Zeit.
Okay.
Also das ist so, ich bin mir nicht so recht sicher, das kann sein, dass es aus der BCC-Zeit kam, wo immer klar war, zwischen Weihnachten und Neujahr ist sowieso nichts los, da sind sowieso keine kommerziellen Veranstaltungen, deswegen konnte der Club dann die Location immer relativ günstig mieten. Aber vielleicht gab es das sogar noch von vor dem BCC. Also der Umzug nach Hamburg ist ja der vierte Umzug oder so vom Kongress.
Okay.
Da müsste man mal Tim fragen.
Ja. Das ist ja, ja, die Zukunft, du hast es vorhin angesprochen. Das CCH wird in 2 Jahren kernrenoviert, kernsaniert.
Ja, was ich so gehört habe, aber das ist jetzt auch Hörensagen, ist wo so Asbestwerte und sowas.
Ach Gott.
Ach ja, Gott, ja. Ja. Und sowas werden, ist ja dann doch eher sehr aufwendig.
Wir werden alle sterben, weil wir heute hier waren.
Ja, das tun wir sowieso. Ja, es gab auch schon die Vorschläge, wir ziehen einfach in den BER, machen das Motto Under Construction und verlegen Glasfaser- und Rauchmeldeanlage einfach selber.
Das habe ich auch schon mal irgendwann getwittert. Also ich fände es total toll, wenn man BER daraus einfach so ein großes Zentrum für kreative Leute macht. So Podcaster, Musiker, Filmleute.
Alle weil da, sowieso nicht fertig wird.
Alle da rein und dann kann man aus dem Teil, wie Holgi vorschlägt, noch ein Spaßbad machen. Wäre ich sofort dabei.
Ein Spaßbällebad.
Genau, ein Spaßbällebad.
Ja. Ja, ich weiß nicht, habt ihr euch schon wahrscheinlich auch im Hackcenter umgesehen? Da stehen ja auch sehr viele interessante Dinge. Also ich habe da irgendwelche Highlights.
Die ersten 2 Tage war ich größtenteils hier. Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt. Und morgen werde ich dann nochmal einen großen 31C3 Kompletttag machen, wo ich dann wahrscheinlich merke, oh, da sind total viele Sachen, die du dir mal länger hättest angucken müssen, weil es ist gar keine Zeit mehr. Naja, selber schuld. Ja, also generell dieses Rohrpostsystem ist ziemlich geil, was ja irgendwie aber nicht so wirklich genutzt wird dieses Jahr leider.
Also letztes Jahr war es doch sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit und es gingen eigentlich gefühlt ständig Kapseln hin und her, also man hat es immer quietschen hören. So gesehen ist es dieses Jahr eher ruhig. Der Fokus scheint mehr darauf zu sein, wie bildet man so eine Infrastruktur und wie mache ich das mit dem Routing, wie baue ich mir so eine Routing-Node und so weiter. Tim hat ja versprochen, das wird dann der große Brenner auf dem Camp. Ja, keine Ahnung. Also
ja, ich habe auch gehört, dass letztes Jahr dann ein wenig eskaliert ist und dass dann Mateflaschen aus den Rohrpost-Nodes herausgeschossen sind.
Ja, es gab da so ein Incident, wo dann tatsächlich jemand eine volle Mateflasche in die Rohrpost eingesetzt hat und die hat dann eine Kurve nicht gekriegt und ist da, ja.
Ja, also eigentlich keine dumme Idee, Mate-Rohrpost, aber noch nicht ausgereift.
Auf alle Fälle unten bei dem Assembly vom SOC. Da kann man sich schon verschiedene Entwürfe ansehen, wie man denn das Routing funktionieren lassen könnte. Da ist zum Beispiel was mit so einer dreieckigen Konstruktion, wo die Rohrpost oben rankommt, dann fällt das unten in die Spitze und dann kann das hin und her geschalten werden und wird dann wieder weiter gepustet. Und da gibt's halt noch 3 oder 4 aus irgendwelchen.
Da ist übrigens eine.
Ja. Da kommt gerade eine vorbei, ja.
Wurde die stecken geblieben.
Vorbeigerauscht.
Aus irgendwelchen Holzplatten zusammengesägte Konstruktionen kann man da bestauen.
Ja, also mich hat es ja sehr gefreut als alten Dr. Who-Fan, dass es eine TARDIS gibt, die man auch anrufen kann unter TARDIS auf dem Decktelefon. Ich glaube, sie gehen jetzt nicht mehr ran, weil es einfach überhand genommen hat. Was ich aber sehr interessant fand, dass FabLab hat einen Lasercutter angeschafft, hier am Kongress mitgebracht, wo man sich Dinge gravieren lassen kann. Also der Big Macintosh und ich, wir haben unsere iOS-Devices gravieren lassen. Das kann man jetzt leider nicht sehen, aber ich glaube, wir packen ein Foto einfach in die Shownotes am Schluss. Und das ist schon sehr cool, weil da kann man einfach hingehen, gegebenenfalls seine Fotodatei mitbringen oder einfach sich das Kongresslogo eingravieren lassen. Und gerade auf Apple Devices funktioniert das sehr, sehr gut. Es sieht sehr hochwertig aus, als wäre es schon vorproduziert. Ich habe auch ein paar Unfälle gesehen. Also bei den OnePlus Phones, die gerade sehr beliebt sind anscheinend, haben sie beim ersten Mal den Laser etwas zu stark eingestellt und dann war es doch ein sehr, sehr tiefer Schnitt. Und man zählt mal etwas schwächer und dann sah es nicht so gut aus. Also so gerade diese Plastikbomber eignen sich nicht sehr gut zum Gravieren.
Wobei, wenn ich mir so ein MacBook Air Display angucke, würde ich da auch gerne nicht. Ja.
Na, die MacBooks sind anscheinend sehr gut. Also einer hat sich zum Beispiel den Spruch von Herr der Ringe, der auf dem Ring ist, um sein Apple-Logo herumgravieren lassen. Und der kann irgendwie 1000 dpi und das sieht sehr, sehr fein
500.
aus. 500. Ah, okay. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr cool aus. Hast du irgendwas Besonderes gesehen dieses Jahr oder
was schon immer da ist? Also ich hab dieses Jahr endlich was gesehen, wo ich letztes Jahr irgendwie immer dran vorbei bin. Und zwar war das der Cocktailroboter.
Der ist super, ja.
Ja, da habe ich also den in Aktion gesehen und auch getastet, sag ich mal.
Ich auch.
Und also die Art und Weise, wie dieses Ding irgendwie auf allen Zylindern gleichzeitig einfüllt und dann macht es einmal Schlurk und das Glas ist voll, das ist faszinierend.
Ja. Da musst du vielleicht die Konstruktion für unsere Hörer etwas beschreiben. Das ist, muss ich so vorstellen, große Glasflaschen, in denen Schläuche stecken, die dann auf einem Gerüst über medizinische Pumpen, die zum Beispiel, glaube ich, dazu verwendet werden, wie Blut oder andere Körperflüssigkeiten.
Darf ich dir da helfen? Also ich habe ja gestern in der Sondersendung, waren die auf der Bühne und das sind so Dinger, die du benutzt, um Leute künstlich zu ernähren.
Diese Pumpen. Okay. Und die saugen dann die jeweilige Menge an Alkohol und Säften heraus und füllen die dann in einen Becher ein und das geht wirklich rasend schnell. Also unter einer Sekunde ist dann irgendwie ein Becher gefüllt und dann stellt das hin. Also ich habe da irgendwie auch mal gestern Abend was bestellt und dann auf einmal stand der Becher von mir so, ist das jetzt schon meiner? Geht das so schnell? Also das ist schon sehr, sehr toll und Holgi hatte auch schon einen Blog-Eintrag, der hatte die Idee, wir verkapseln das, machen einen Münzentwurf und pflastern damit die Republik. Ja. Stellt sich dann nur die Frage, wer das alles nachfüllen soll.
Hier stehen auf alle Fälle relativ viele interessante Dinge rum, auch außerhalb von den Hackcentern. Also in den Lounges davor, die Saale 1 und 2, ist schon relativ viel cooler Scheiß am Start. Da gibt's ja auch diesen Drum and Beats Ding.
Ja, super. Eine Drum Machine, die sich so steuert wie halt so ein Pattern Drum Machine, dieses Roland Ding, so ähnlich. Aber da stehen halt die richtigen Instrumente, die dann irgendwie per, weiß ich nicht, Druckluft ist es glaube ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, die werden halt angesteuert. Da ist eine Snare Drum, da ist eine Kuhglocke, da sind irgendwelche Holzteile und so ein
Xylophon Ding.
Ja, genau, irgendwie alles und das klingt einfach super, so vom Sound her, weil das sind halt richtige Instrumente. Und gleichzeitig hat man aber so dieses mechanische, von so einer Pattern Drum Machine. Es ist einfach super.
Irgendjemand hat sich gestern Abend beim Not New Show beschwert, dass die Maschine doch jetzt noch ein bisschen nerve im Hintergrund und man sie doch gefälligst abstellen sollte. Aber ja, also das ist auch sehr interessant. Was haben wir noch?
Coffee Nerds? Ja, also gleich, Sekunde, tut mir leid. Was ich sehr, sehr cool finde, ist unten, das versuche ich schon seit 10 Minuten jetzt zu erzählen, unten vor der Halle steht so ein Display mit so Umklapp-Dingsies, die dann weiß werden. Und da gibt's dann ein Pad im Internet, wo du halt draufschreiben kannst und dann erscheint das da unten. Dann gab's irgendwie so vorgestern, wo die das Ding mal für 5 Minuten public geschaltet haben und so, es ging überhaupt nichts mehr, weil halt 500 Leute, die vor dem Ding standen, versucht haben, in das Pad was zu schreiben und dann wurde wieder alles gelöscht und es war sehr lustig.
Jetzt habe ich eine Frage. In der Freakshow wurde doch von auch so einem Board erzählt. Welches ist das? Ist das, wo die T-Shirts angezeigt werden oder das dann, was im Hexen
also,
steht?
Also, es gibt einmal dieses Board von Dennis. Das ist das, wo die T-Shirts angezeigt wurden. Dieses diese Bahn-Ankunftstafel, die so gelblich leuchtet. Und ich habe irgendwann vom letzten Kongress erzählt, da gab es auch das Klapptafel-Display. Das hatte letztes Jahr jemand mit einer Kinect kombiniert, so dass ab einem bestimmten Abstand, wenn man ranging, wurde der entsprechende Bereich dann einfach schwarz. Und dann haben sich irgendwann 3 Leute gefunden, die mit so 2 Zeitungen und einem Luftballon Pong gespielt haben auf dem Ding. Das sah sehr witzig aus.
Ja, Entschuldigung. Ich war auch mal in der Lounge, wie es mir empfohlen wurde. Und da sind die Beste schon sehr stark eingestellt. Ich weiß nicht, wart ihr da auch mal?
Ja, also mir war es zu laut, aber vielleicht werde ich auch langsam alt.
Also ich fand es nicht zu laut, es war einfach nur, dass man wirklich im Brustkorb gespürt hat, wie die Bässe auf einen eingewummert haben und ich habe dann auch so getwittert, also wenn da jemand umkippt, eine Herzrhythmusmassage muss man dann nicht mehr machen bei den Bässen. Das ist auch sehr interessant, es gibt da einen Container, wo man so wie bei Mission Impossible durch Laser steigen kann. Also echt? So, ja. Ja. Also wenn man geradeaus reingeht, so ein Container, da sieht man schon, das sind so rote Laser und da kannst du halt dran vorbeisteigen.
In der Lounge.
Ja. In der Lounge. Kleiner Tipp, später am Abend, wenn die schon viel mit Nebel rumgemacht hat, geht's einfacher, weil man dann den Laser besser sieht. Wenn man da nachmittags hingeht, dann ist die Luft zu gut.
Okay. und dann gibt's ja noch dieses mit dem Beamer, wo man dann die Hand vorhalten kann und dann erfasst der Beamer den Schatten und dann zieht man die Hand wieder weg und der Schatten bleibt. Das ist ja, es ist einfach so viele kleine Spielereien, ja, die das so
eine habe ich noch
toll machen.
Ja. Und zwar gibt es weiter oben, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen wo, gibt es so eine Art Sandkasten, wo auch eine Kinect und ein Beamer drüber hängen und diese Kinect misst das Höhenprofil von dem Sand, der da aufgeschäufelt ist, und der Beamer projiziert dann wie auf so einer Karte mit Höhenlinien so ein Höhenprofil drauf, wo dann die höchsten Punkte irgendwie rot sind und die niedrigsten blau. Und man kann da den Sand rumschieben und dann ändert sich natürlich die Projektion von dem Höhenprofil. Ist super.
Ui.
Was du wolltest noch was
bekommen? Was mir noch in der Lounge aufgefallen ist, ist dieser Musikraum mit den drei runden Tischen, wo man so Lichtsensoren hat, die man abdecken kann, und dadurch kann man die Musik in dem Raum steuern.
Ja, das habe ich auch auf Foto gesehen, wo man dann so irgendwie mit Licht Musik steuern kann. Das ist sehr interessant. Du warst bei den Coffee Nerds, oder?
Ich war bei den Coffee Nerds, ja.
Okay, und was hast du da gemacht?
Also ich habe mir das halt mal angeguckt und habe mir erklären lassen, wie man mit so einer Maschine Kaffee macht, wie das erstmal funktioniert. Und ja, habe mir halt dann Kaffee gemacht. Von auf dem Fahrrad, dem Boden malen, bis dann die Maschine bedienen. Alles drum und dran.
Also ich habe das am ersten Tag auch gemacht und habe das erste Mal eine Aeropress benutzt. Und ja, das ist jetzt einfach irgendwie interessant, dass man mal auch so Kaffee machen kann.
Ja, ich hab eine Aeropress zu Hause und das ist halt, man muss schon irgendwie wissen, wie man wann was kippt und wann einfüllt, sonst läuft's unten raus, bevor eine Tasse drunter steht. Ja, also man hat halt.
Also Sauerei habe ich jetzt nicht direkt gemacht, aber ich habe auch ja. Ich habe auch den Tipp bekommen, dass man den Filter vorher anfeuchtet.
Genau, den habe ich auch mir im Internet.
Und ich glaube, der ist auch entscheidend.
Ja, und dann muss man das so reinfüllen und dann umdrehen und dann eine Taste. Das ist
also so ein bisschen zur Erklärung. Das ist so eine Art Stempelmechanismus, den man fährt den Stempel so auf, dass da Volumen drin ist, dann schaufelt man den Kaffee rein. Und dann macht man oben so ein Bajonettdeckel zu mit so Löchern und da kommt noch so ein Filterpapierpad oben drauf. Also man füllt natürlich erst Wasser rein, dann lässt man es eine Weile ziehen, dann macht man den Deckel zu und dann dreht man das Ganze um und stempelt es nach unten wieder raus.
Genau, das ist, gibt's irgendwie sogar Weltmeisterschaften im Aeropress machen. Wer es am schnellsten, am besten macht, und Leute, die halt irgendwie auf Berge hochsteigen und dann einen höheren Höhenrekord im Aeropress machen, aufstellen. Das ist gerade sehr beliebt, weil das halt auch so was Technisches, aber gleichzeitig Simples hat. Genau. Und du wolltest noch gerade was erzählen.
Ah ja, ich habe oben gibt's irgendwo da, wo diese Kinderlounge auch ist, gibt es ein Pong, was mit Mikrofonen gesteuert ist. Das heißt, du sitzt da irgendwie, machst dann irgendwie dein Piep selber und dann bewegt sich der halt, oder du sagst rauf und runter. Ich habe nur gesehen, dass da zwei Mikrofone sind und ein Beamer, der Pong projiziert, und das kann man sich auch nochmal angucken.
Was wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist die Schneekugel.
Okay. Die ist toll, ja.
Warst du da mal drin?
Ich war da ein paar Mal drin, ja. Es ist einfach super. Also man muss sich das vorstellen, das ist halt so eine Kugel, die ist vielleicht 4 Meter hoch oder so. So ein 4-5 Meter, sowas, so wie eine Traglufthalle. Also das Ding wird durch den Luftdruck gehalten. Man kann da reingehen und im Boden ist so eine Lüftung drin, die Konfettischnipsel nach oben pustet. Und dadurch, dass die also in der Mitte die Konfettischnipsel nach oben pusten, wandern die dann auf den Seiten wieder runter. Und dann gibt's einen Besen, wo man die wieder auf den Luftstrom drauf pusten kann. Und dann ist das so wie in so einer Schneekugel eben.
Ja, das ist sehr schön. Das ist auch draußen. Und
DJ.
Ach, mit, ja. Mit
ja, das ist so eine lustige Kugel, die auch auf der Musikmesse Pro der Sound immer steht, wo halt auch DJs drin spielen, weil die ist wohl auch irgendwie sehr schallreduzierend nach außen hin und du darfst ja draußen auf der Musikmesse bei speziellen Bereichen nicht so laut sein. Und dann stehen die immer drin rum und ich finde das immer sehr lustig, dass sie dann da drin stehen und ihre Musik machen und niemand hört zu, weil immer man da draußen nichts hört. Und da stehen da drei Leute drin und guckst so einem DJ zu, der da gerade voll in Ekstase seine Mixes macht und da stehen drei Leute. Das ist immer sehr lustig.
Ja, dann gibt es dieses Jahr auch eine automatische Nähmaschine, die Rarity heißt.
Ich denke mal, das ist die Rarity, also.
Okay.
Sie haben ja gestern bei der Assembly-Show gesagt, dass sie drei Stickmaschinen mittlerweile haben und es könnte sein, dass es die Rarity ist, es könnte aber auch sein, dass es eine andere ist. Auf alle Fälle können sie damit relativ cool Klamotten besticken.
Ja, das ist halt vollautomatisch. Man hat oben die verschiedenen Fäden, die dann reinlaufen und dann gibt man ein Bild in den Computer ein und dann stickt jeder einfach so vor sich hin und man kann weggehen und dann wiederkommen und dann hat man seinen Hoodie oder Handtuch, besticken sie auch. Das ist dann auch schon sehr wertig, also so bestickt, das sieht dann gleich mal ein bisschen besser aus, als wenn es nur drauf gedruckt ist. Und ja, also auch dieses textile Hacking scheint sehr beliebt zu sein, weil da auch diese ganzen Stände dann mit Strickmaschinen und Häkelmaschinen, glaube ich, auch da waren und gezeigt haben, was sie können. Mhm. Es gab da noch, also es gibt natürlich die großen Sachen, die dann auch in die Presse rüberschwappen. Starbuck hat mal wieder gezeigt, dass biometrische Daten überhaupt nicht sicher sind.
Da muss ich ehrlich sagen, bin ja so dankbar für diesen Hack, weil der dann doch wieder zeigt, dass so dieses der Fingerabdruck oder das biometrische Merkmal als Passwort funktioniert halt nicht. Weil es sind öffentliche Merkmale. Es ist unglaublich einfach, ein biometrisches Merkmal zu kopieren. Und man hat hinterher das Problem, man hat nur 10 Finger. Wenn alle 10 Fingerprints geleakt sind, gehen einem die Passworte aus. Also das ist so.
Im Endeffekt nur als Beispiel. Also wenn jetzt irgendwer hier auf mein Handy kommen will, ne, dann nimmt er sich gleich die Flasche, die ich da hinten in den Kasten stelle und hat meinen Fingerabdruck.
Ja, noch nicht mal das. Glück hat.
Da braucht man
ein hochauflösendes Foto von dir, von deinen Händen.
Ja, oder das.
Und macht daraus seine Abdrücke. Also oder auch man hat den Iris-Scan der Kanzlerin nachkopiert.
Ja, und ich denke, es ist ganz wichtig, dass das Bewusstsein, dass das nicht als Passwort funktioniert, muss weiter in die Gesellschaft eindringen, sonst haben wir allerlei Probleme demnächst.
Ja, und also bis vor ein paar Jahren wurde dann noch biometrische Daten dann als das Sicherheitsmerkmal verkauft und ich glaube auch, das hat wieder abgenommen. Also ich.
Naja, sagen wir mal so, wenn sich also selbst schon die amerikanischen Geheimdienste Sorgen machen, dass sie ihr Personal nicht mehr unerkannt in irgendwelche Länder kriegen, weil an allen Flughäfen Fingerabdruckscanner sind, dann scheint die Technik ja doch auch einen Effekt zu haben. Nur, es ist halt ein Unterschied zwischen einem Telefon, das nicht weiß, wer legt da jetzt gerade was drauf, und einem Grenzbeamten, vor dem du stehst, wo du deinen Daumen drauflegst. Das ist schon nochmal was anderes. Und wenn man dann jemanden dabei hat, der wirklich guckt, legt die Person einen echten Fingerabdruck drauf, das funktioniert noch so eher, obwohl ich das trotzdem nicht gut finde, aber das ist halt dann kein Passwort, sondern das ist ein Identifikationsmerkmal für eine Person.
Ja. Wo wir gerade bei Dingen sind, die eigentlich Sicherheit machen sollten. Ich habe mich letztens noch gefragt, wo sind eigentlich diese ganzen lustigen Terminals hin, die mal verschenkt worden sind, die mit diesem tollen neuen super Personalausweis funktionieren sollen. Das wurde ja mal als die große im Internet Akkreditiergeschichte erzählt und jetzt gibt's das irgendwie überhaupt nicht mehr. Weiß da wer, wo das alles hin ist?
Nö, aber ich meine, die Bundesdruckerei hat ihren Auftrag erhalten und stellt jetzt teure Personalausweise her und was soll sein, ne?
Ja, weil es wurde ja gesagt, hier bald können in jedem Online-Shop kannst du da mit bezahlen und dich ausweisen und so und irgendwie ist das alles sehr stark im Sande verlaufen.
Ja, das.
Weil ein Hauptproblem war ja meines Wissens auch, dass die Dinger, die von der Bank du so für lau bekommen hast, total unsicher waren, die Scanner.
Meinst du Meinst du jetzt die Tannenscanner oder die für deinen Personalausweis?
Nee, wo du den Personalausweis reinschiebst, der dann...
Ah, okay, sowas habe ich nie von meiner Bank bekommen, aber ich habe auch noch den alten laminierten. Ja, und es gab, es wurde doch auch hier, der Laura Poitras ist natürlich auch eine, sagen wir mal, berühmtere Person, die auf dem Kongress ist, die den Dokumentarfilm Citizen Four über Edward Snowden gedreht hat, den sie auch hier vorgestellt hat. Und die hat dann auch hier auf dem Kongress, soweit ich das mitbekommen habe, neue Dokumente geleakt, in denen gezeigt wurde, dass SSH und SSL und TLS von der NSA kompromittiert wurden. Also ich kenne mich damit nicht aus. Weißt du da Näheres?
Nee, ich habe auch leider den Vortrag nicht gesehen. Aber ich meine, wenn wir uns jetzt die Geschichte des Jahres angucken, mit Heartbleed, mit GoToFail, mit wahrscheinlich kriege ich jetzt nicht mal alle zusammen. Also da ist ja so viel Kryptosoftware irgendwie gefallen. Gut, der Nebeneffekt ist, dass auch die Community gelernt hat, ja, nicht drauf vertrauen, dass die anderen sich den Code angucken, lieber den Code selber angucken. Und ich kann ja jedem nur empfehlen, es gibt so einen Vortrag von diesen OpenBSD-Leuten, die das LibreSSL gemacht haben. Mhm. Und da gibt's da hat jemand vor einer kleinen Runde so einen Vortrag gehalten, wie sie angefangen haben, OpenSSL umzubauen und was da alles an Dreck drin war. Also den kann ich nur empfehlen, der ist super.
Ich sag auf YouTube oder?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja.
Das ist, also man merkt, alles ist unsicher. Da wurden auch gleich die GPG-Leute hibbelig, und dann kam aber sofort die Versicherung, dass das noch nicht geknackt wurde. GNU-PG und das immer noch sicher sei, soweit man weiß. Aber es ist halt unbenutzbar, wie man auch auf dem Kongress gelernt hat. Also entweder ist Krypto halt unsicher oder man kann sie nicht benutzen für den Einfall. Also es geht ja auch immer darum, dass man Oma Lieschen mitnimmt bei der Krypto. Hat jemand von euch Citizen vorgesehen auf dem Kongress oder schon davor?
Ja, ich hab's gesehen.
Okay, und wie war die Stimmung?
Also ich war im Saal 2 und ja, da saßen halt größtenteils, fand ich, die Leute halt rum und haben den Film geguckt. Da war nicht sehr viel mit irgendwie einer Stimmung mitzubekommen.
Und hast du denn auch den Vortrag davor angeschaut?
Nee, der war danach, soweit ich es mitbekommen habe. Also ich glaube, der Herald hatte gesagt, ja, jetzt kommt der Film und danach gibt's noch Interviewrunde.
Okay. Also ich habe ja den Film schon eine Weile her gesehen, also ich fand ihn recht gut gemacht. Es geht natürlich sehr, sehr viel um Snowden und manche werfen dem Film so ein bisschen Personenkult vor, aber ja, das ist halt auch so, hat auch einen dokumentarischen Charakter. Hat jemand von euch den Film gesehen?
Ich hab's vorher aber noch nicht gesehen, nein.
Ich habe auch gedacht, guckst du dir dann auf dem Kongress an. Ist dann aber nicht passiert.
Also meine Banknachbarin oder irgendwer, also ich weiß, ja, irgendwo habe ich was gehört von, wo es nach dem Film nochmal drum ging, von wegen, ja, das ist schon ganz schön perfide, wie sie zum Beispiel da die Leute versuchen, mit gekünstelten Feueralarm aus den Zimmern zu holen, um dann die Information rauszuziehen. Und das ist ja in dem Film auch aufgetaucht mit dem Feueralarm.
Ja, man wird schon ein bisschen paranoid nach dem Film. Also auch sehr schön zu sehen, es gibt eine Szene, wo Glenn Greenwald irgendwie sein Root-Passwort eingibt und Snowden sieht, dass es nur 4 Zeichen lang ist. Und dann scheißt er mal erstmal ein bisschen zusammen, was ihm doch einfällt, nur ein 4 Zeichen langes Passwort zu nehmen. Und es ist auch schön, wie auch so Leute, die jetzt Vorreiter bei Snowden sind, Greenwald und alle, die da drin hängen, auch alle sehr blauäugig da rangegangen sind und davor eigentlich nicht so richtig Ahnung davon hatten. Also das ist ja auch so eine Geschichte, dass jetzt für Journalisten solche Kryptografie immer wichtiger wird und nicht nur für die Hacker an sich.
Ja. Ich fand das Stilmittel auch recht gut gewählt mit dem, wo sie dann zum Teil so Chatnachrichten einfach so abgetippt haben und eingeblendet haben zwischen Snowden und ihr und zwischen Snowden und, ja, wie hieß der Guardian-Mensch?
Greenwald, genau. Das ist sehr interessant, weil das ist gerade auch sagen wir mal, in der Filmszene so eine Diskussion, wie man jetzt anfängt, digitale Nachrichten in Filmen einzubauen, sodass es nicht langweilig wird. Also dieses standardmäßige, man filmt ein Handy ab und da ist dann irgendwie so ein Fantasie-OS drauf, das hat sich halt totgelaufen und jeder findet das nur noch lustig und nimmt es halt nicht mehr ernst, gerade wenn man das zum Beispiel im Tatort sieht. Und es gibt eine sehr interessante Reihe, Every Frame a Painting, von einem, der halt sich mit bestimmten der macht halt so, geht halt von so einem Schnittbereich, also wie man Filme darstellt, wie man sie schneidet, wie man Sachen umsetzt. Und hat mal so eine angeschaut, wie verschiedene Leute das machen. Also gerade die Serie Sherlock macht das ja gut, wo dann das in der Luft schwebt und dann halt, man muss es nicht von einem Bildschirm ablesen, sondern es wird halt in die Welt rein projiziert und verschmilzt so ein bisschen. Und dass da auch sehr interessante Ansätze rangehen, wie man jetzt digitale Sachen gut in einen Film rüberbringt. Und ich glaube, bei Citizen Four war das ganz gut gelöst, auch wenn es etwas unkreativ war, aber es war ja auch nur ein Dokumentarfilm, sollte ja.
Naja, auf der anderen Seite sein. Glaube ich, dass inzwischen haben jetzt dann doch alle mal irgendwann einen Computer benutzt. Und
Was war das nochmal?
Und diese ganzen Fantasieoberflächen halt dann auch jetzt beim letzten ankommen, als das ist jetzt aber eine Fantasieoberfläche.
Ja, aber es ist halt immer noch da.
Ja, aber das Ding ist halt so, vor einem Jahr oder so war dann wieder ein großer Spiegelartikel, das ZDF wird von Apple bezahlt, man sieht iPads und so. Und also halt, war halt so ein iPad und in der Mitte sah man so einen Beitrag halt, ne? War vielleicht ein bisschen too much, aber okay. Ich meine, ich bin ja wenigstens schon mal froh, dass wir jetzt auf Google und nicht mehr auf Kugel und sowas surfen in Filmen.
Ja. Ja. Und dann, ich glaube aber auch beim Heute-Journal haben sie ja auch so silberne MacBooks, denke ich mal.
Ohne
haben
Apfel.
Die, haben
ja,
die
ja.
Da schon da stehen. Aber
alles abgeklebt halt dann.
Ohne Apfel.
Ja, ja.
Naja, auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, die Tagesschau, das Intro wird zu dem Icon von der Tagesschau-App. Ja. Also ich meine, das, da wissen die aber auch nicht so recht, was sie wollen, ne? Also
ja, öffentlich-rechtliche Medien haben es anscheinend nicht so mit dem Digitalen. Also gerade in Deutschland ist es halt immer so ein Krampf, wenn irgendwas.
Och, ich finde die Maus-App, die jetzt irgendwie so 2 Wochen alt ist ungefähr, die finde ich schon ganz gut gemacht.
Ja, die Maus ist ja auch so mehr so ein Sonderbeispiel der deutschen.
Ein Lichtblick.
Da geht's ja auch um Technik.
Ja, also die Maus war auch schon, also es war, glaube ich, eine der ersten Webseiten, die ich je benutzt habe in meinem Leben.
Es gibt ja von der Maus diesen wunderschön tollen Beitrag, wie das Internet funktioniert.
Ja, der ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Super. Da haben sie dann Leute
durch die, der mit dem Zettel immer rumrennt.
Genau, die langen Gänge des WDRs dann dafür benutzt, das Internet darzustellen. Das
ja, wer es nicht kennt, muss es unbedingt angucken.
Das ist wirklich sehr schön gemacht und wirklich auch, dass es der Letzte versteht, wie das Internet funktioniert. Wo war das? Der Vortrag vor Windows 8 wird gewarnt. Nee, das war der GPG-Vortrag, wo dann sie eine Umfrage gemacht haben, Leute sollen mal aufzeichnen, wie E-Mails versendet werden. Und dann so ein Männchen und er schickt dann einen Brief zum anderen Männchen. Und so funktioniert E-Mails.
Ja,
dann
genau.
Passiert ein bisschen Feenstaub und dass die Leute gar nicht vorstellen, was da überhaupt passiert. Also es war am Anfang so, niemand wusste, wie das Internet funktioniert und niemand hat es benutzt. Und jetzt weiß immer noch niemand, wie das Internet funktioniert, aber jeder benutzt es.
Naja gut, du kannst natürlich argumentieren, dass wenn ich heute einen Brief schreibe, ne, dann packe ich den in den Briefumschlag, ich mache eine Briefmarke drauf und packe den in den Briefkasten und ein bisschen Feenstaub und dann kommt beim Empfänger der Postbote und schmeißt es in den Briefkasten.
Ja, aber ich glaube, das ist ja bei den Leuten verankert. Jeder hat schon mal einen Menschen von der Post beim Briefkasten gesehen, wie er die Briefe rausholt und so.
Also ja, aber kaum jemand hat mal ein modernes Briefsortiersystem gesehen, ne? Und so ein bisschen so muss man es sich natürlich auch vorstellen. Das ist schon okay, wenn der Mann auf der Straße jetzt nicht unbedingt weiß, wie ein E-Mail-Server funktioniert oder wie E-Mail-Server untereinander miteinander reden, weil es ist ein technisches Detail, was für den Nicht-Nerd jetzt auch nicht so entscheidend ist.
Aber ich glaube, das ist das, was du meintest, weil dass die Menschen einfach denken, das geht von A nach B und so. Ich glaube, dass du meinst, dass die vergessen, dass da noch was zwischen ist, wo Leute Zugriff drauf haben.
Ja, genau, das ist halt das Internet als eine schwarze Kiste. Ich weiß nicht, wer IT-Crowd kennt, wo sie dann das Internet in eine schwarze Kiste gepackt haben mit einem roten, blinkenden Licht. Dann alle Leute das auch geglaubt haben, dass das Internet sei.
Musstest du jetzt IT-Crowd sagen? Jetzt habe ich wieder die Telefonnummer als Ohrwurm.
Naja, es ist natürlich klar, man muss den Leuten beibringen, eure E-Mail ist halt bestenfalls so sicher wie eine Postkarte. Im besten Fall.
Ja, und
Wieso, E-Mail ist doch seit der E-Mail total sicher.
Ja. Ja, und jetzt kriegst du sogar noch Gutschein dazu. Von Zalando. ja, ich hat jemand von euch den Richard Stallman-Vortrag gesehen?
Ich bin nicht so ein Richard Stallman-Fan, insofern muss ich da passen.
Ja, also irgendwie, ich kenne ihn auch nur aus vom Hören sagen, dass das halt so ein Typ ist, der Linux macht oder GNU.
Wer ist das?
Das ist so ein...
Du weißt nicht, wer Richard Stallman ist? Nein. Ernsthaft nicht? Okay, Richard Stallman ist der Mensch, der GNU begründet hat und wohl weite Teile vom Emacs geschrieben hat und wohl auch beim Userland von Linux, was ja im Wesentlichen aus GNU-Tools besteht, auch zumindest in der Anfangszeit sehr emsig war. Er ist jemand, der darauf besteht, dass Linux ja eigentlich GNU/Linux heißen müsste, weil das Userland ist ja GNU und nicht Linux. Ansonsten wird er gerne als sehr anstrengender Mensch beschrieben. Ich habe ihn allerdings noch nicht mit ihm interagiert. Insofern kann ich da nicht aus eigener Erfahrung schöpfen.
Ich habe auch nur ein Zitat aus seinem Vortrag, wo er sagt, wenn man Menschen beibringt, sie sollen proprietäre Software benutzen, ist das genauso schlimm, als würde man ihnen beibringen, dass sie rauchen sollen. Also geschlossene Software.
Ja, er hat halt ein ganz bestimmtes Weltbild.
Ja, ja. Da kamen auch gleich Leute, standen dann vor und haben irgendwelche Pins verkauft oder limitierte GNU-Pins, also so zum Anstecken. Und es gibt dann halt so eine Fangemeinde, die ihn ganz toll findet und alle anderen schauen sich ihn halt wegen dem Unterhaltungswert irgendwie an.
Ja, aber...
Das ist genauso, wenn Linus Torvald mal wieder eine E-Mail schreibt und da Schimpfwörter reinpackt.
Ja, aber jeder hat irgendwie ab einer gewissen Bekanntheitsgrad auch so ein bisschen eine Fanbase. Das fängt ja schon bei Tim an, der so einen riesengroßen Fanboy-Tum um sich rumschart.
Ja, oder Holgi ist es ja noch schlimmer.
Aber das skaliert ja schon unter Tim und Holgi. Weißt du, also es gibt ja genug Leute, die auch unter der Größe schon Fans haben und da beliebt sind. Also ich glaube, da muss man erst nicht bei so Userbases wie die beiden haben anfangen.
Der Unterschied ist natürlich, dass Tim und Holgi und andere Leute nicht so umstritten sind, wie Stallman sind.
Ja.
Ja, also das ist so, da gibt es halt Leute, die sind wirklich Fans und die nehmen seine politische Message, alles muss frei sein, sonst ist es Mist, mit. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, das ist totaler Bullshit und der Typ geht gar nicht. Und keine Ahnung, ja.
Sag mal so, Holgi ist auch nicht unumstritten.
Ja, bei also Holgi gibt es schon genug.
Okay, darauf können wir uns einigen.
Gerade zu Late-Line-Zeiten, ja. Ja, und also ich finde auch, um mal so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu blicken, wie das organisiert ist, sehr schön. Ich sag mal so, aus meiner Zeit, als ich noch gläubig war, ich habe mal Theologie studiert sogar, es gibt in Südfrankreich eine kleine Gemeinde, These nennt sich das, von evangelischen Ordensbrüdern, die so ein bisschen da so ein Glaubenszentrum machen, wo ganz viele Jugendliche immer hinkommen und das organisiert sich auch selber. Und so ein
bisschen, ich kenne einige Leute, die dort gewesen
ja,
sind,
Jugend. Genau, ich war da auch schon mal und das ist halt dort abgesehen, also man muss auch nicht gläubig sein, um das toll zu finden, das ist einfach gelebter Sozialismus mehr oder weniger. Und so ein bisschen sehe ich das hier auch, also dieses Engelsystem, das finde ich halt sehr schön, weil es halt so alles am Laufen hält, aber es sind halt alles Freiwillige und ja, also dass da einfach Leute hinkommen und sagen, dann mache ich halt mehrere Schichten und es gibt wahrscheinlich Leute, die nur wegen den Engeln herkommen und die ganze Zeit nur Engelsachen machen und dann...
Naja, Dennis zum Beispiel.
Also,
der ja nichts anderes tut, als irgendwie Kasse und Finanzen und Engel-Backend und
genau.
Hast du nicht gesehen.
Ja, also ich finde das sehr faszinierend. Also auch dieses Deckt, also dass es hier ein eigenes Deckt-System gibt.
Ich finde das GSM-System noch viel faszinierender. Also vor allen Dingen, es ging ja wirklich mit einem Vortrag los, wo Harald Welte, sagt dir der Name was? Es ist eigentlich auch so ein CCC-Urgestein, sich einfach mal so eine GSM-Basisstation geshoppt hat und angefangen hat, Reverse zu engineeren. Dann hat er noch so ein bisschen Spec gelesen und hat dann angefangen, so ein Ding aufzusetzen, das also tatsächlich irgendwie auch mal Telefone einbucht oder abfängt oder hast du nicht gesehen. Und das hat sich entwickelt und entwickelt und entwickelt und jetzt kommt man auf den Kongress und man kann eine SIM-Karte kaufen und halt anderes Handy und man kann eine SIM-Karte kaufen, die reinstecken und dann ist man beim Provider 31C3 gelandet. Das ist so.
Ja, das ist so cool.
Ja, das ist einfach, das ist also was mich so fasziniert an der Gesamtheit des Kongresses ist, dass mal Technik, das volle Potenzial von Technik ausgereizt wird. Also das Internet, Telefon, die RAWPOS, also dass man sagt, okay, was können wir damit machen und nicht nur, was uns die Hersteller vorgeben, damit wir machen.
Das ist aber beim Kongress definitiv kein neues Phänomen.
Ja, nee, aber für mich ist es neu. Ich bin es
ganz laut. Ja, nee, aber ich war so ungefähr vor 10 Jahren zum ersten Kongress und da war ein stabiles, funktionables und auch sehr stark genutztes DECT-System schon vorhanden.
Ja, also. das habe ich mir auch, ich bin hier so halt hingekommen und hier gibt es ein DECT-Netz, wo man miteinander telefonieren kann. Wie geil ist das denn? Oder allein schon, dass man hier so performantes WLAN hat. Also klar, da gibt's auch mal Zusammenbrüche und so, aber im Großen und Ganzen funktioniert's doch echt gut.
Ja, das WLAN ist dieses Jahr eher so mittel, aber es geht. Also es ist, man kann es so benutzen.
Sagen wir mal so, dass das WLAN hier in diesem großen, riesigen Kongresscenter ist besser als in meinem Hotel.
Mhm. Ja, okay, Hotel-WLAN ist jetzt aber auch ein gemeiner Vergleich.
Ja, die stehen ja mehr auf Kriegsfuß.
Ich finde ja auch die gesamte Stimmung auf dem Kongress so cool. Weil jeder, der unten im Hackcenter ist und irgendwas an dem Assembly macht, kommt auch so ein bisschen mit der Motivation hierher. Ja, und ich will hier abliefern. Ich will das Beste zeigen, was ich kann. Und deswegen funktioniert hier auch alles so gut.
Ja, also was man noch erwähnen kann, es gibt diese Matic-Clip-Druckerei, wo man dann einfach eine E-Mail hinschreibt. Und dann, okay, ich möchte den Matic-Clip mit dem Nick. Und dann einen Tag später kommt die E-Mail, ja, jetzt ist er fertig. Und das ist dann einfach so ein 3D-gedruckter Clip, den man, okay, geht jetzt weg, den man dann an seine Mateflasche tun kann und dann den Namen dann hat und sie auch wiederfindet. Und das ist halt auch so eine Sache, so 3D-Drucker, ich habe noch nie in meinem Leben vorher einen 3D-Drucker gesehen. Genau. Also du kennst ihn wahrscheinlich auch, oder?
Ich habe ihn schon an einigen Flaschen gesehen, allerdings habe ich mich nicht selber um meinen eigenen bemüht, insofern.
Ja, ich glaube, die Wartezeiten sind mittlerweile auch so, dass du es nicht mehr vom Ende des Kongresses bekommst. Und auch, dass es hier wirklich 24 Stunden geöffnet ist, dass hier immer Leute sind, die irgendwas machen. Auch dieser 3D-Drucker läuft ja die ganze Zeit mit diesen Matic-Clips. Also ich weiß auch nicht, wie lange so ein 3D-Drucker hält am Stück.
Bin ich jetzt auch kein Experte.
Also das ist einfach so, dass so viele Sachen sind, von denen immer mal nur hört. Ich weiß, du hast doch gesagt, du hättest ein auch schon eine Oculus Rift heute
aufgehabt. Ich habe Oculus Rift gestern aufgehabt.
Okay, und wie war das?
Also ich fand es schon sehr immersiv. Also die Technologie, die wir unten haben, ist Oculus Rift hier DK2. Und er hat mir dann noch so ein bisschen erzählt, ja, 75 Frames pro Sekunde und ja, die Latenz ist extrem gering. Also wenn man da den Kopf dreht, das geht direkt hinterher, das Bild. Also man merkt nichts mehr, dass da irgendwas ruckelt oder dass da irgendwelche Glitches drin sind. Das Einzige, was noch ein bisschen an der Immersion noch auffällt, ist, dass es halt noch, dass es noch pixelig ist. Aber das kann man auch ignorieren. Und mir ist schwindelig geworden in dem Ding, weil sie hatten da so ein Programm am Laufen, so ein 30 Meter hohes Doppelüberschlagpendel und ja, wenn die Augen...
Das klingt schon gruselig.
Wenn so. Die Augen und das Geräusch hier übermitteln, ja, du bist gerade in Bewegung, aber der Gleichgewichtssinn halt sagt, nee, du stehst hier und sitzt auf einem festen Punkt, dann gibt's halt irgendwann einen Fuck-up im Gehirn.
Ach, Lautsprecher hat das Ding auch eingebaut, oder wie?
Also, du hast einen Kopfhörer aufgesetzt gekriegt und die Brille halt.
Ach so, okay, ich dachte, das hätte das irgendwie eingebaut schon.
Nee, ich hab's mal woanders probiert und musste also auch relativ schnell aufgeben. Also, das hat mein Magen nicht gewollt.
Letztes Jahr war das so, dass sie dann noch ein Fahrrad hatten und dann konnte man per Google Street View sogar dann Fahrrad fahren und dann wollten die Leute unbedingt auf der Seite absteigen, wo bei Google Street View diese richtige Seite war, aber das war beim Fahrrad nicht die richtige Seite. Und dann am Schluss behauptet haben, also so stark war die Immersion jetzt aber auch nicht.
Nein. Ja, das Lustige bei dem Ding war, das sah so aus, als würde man wirklich in so einer Kabine sitzen und dann guckt man sich so um, links neben einen sitzt jemand, rechts neben einen sitzt jemand und dann habe ich so weit rumgeguckt, dass ich quasi Das war ganz cool gemacht. Da sieht man sich selbst sitzen und kann sich so in den Hals gucken, der so hier irgendwo aufgeschnitten ist.
Ja, naja.
Also der nächste Schritt ist ja, dass man irgendwelche, also es gibt ja dieses Project Morpheus, dass dann auch, dass die Hände visualisiert werden. Also hat man auch schon per Kinect gemacht, was aber mehr so mittelmäßig funktioniert, dass man auch seine eigenen Hände dann sieht im Spiel. Was ja jetzt immer noch so ein Problem ist, dass man da runterschaut und das sind eigentlich seine Hände, aber da ist halt nichts. Das ist halt so der nächste Schritt.
Das wird schon noch.
Genau.
Was ich jetzt letztens noch gesehen habe, irgendwo hier, ich vergesse immer, wo das ist, stehen so Spieleautomaten rum, so Retro-Dinger,
genau,
halt, oder so halt Rennspiele spielen kannst. Dann gibt's einen Automaten, wo man, Fluttershy und das andere Pony, das ist ein Rainbow Dash, ist das, glaube ich, wo die gegeneinander kämpfen und da kann man so Faustschläge mit so Tasten machen und das ist halt so.
Ach, ich glaube, das ist der Prototyp von dem My Little Pony Fighter, ja.
Ja, ja, genau.
Der wurde ja nie wirklich veröffentlicht, weil es dann irgendwelche Restefu gab.
Ich frage mich, warum der nicht veröffentlicht wird.
Ja, wegen Restefu.
Ja, ja, und wahrscheinlich, weil die My Little Pony Gemeinde keinen My Little Pony Fighter haben möchte.
Ich fand's doch, die wollten ihn schon haben, aber der wurde dann umprogrammiert, also man hat einfach andere Sprites reingenommen. Zum Beispiel einen Elefanten und einen Lama und sowas und.
Also ganz, ganz nett fand ich auch den, irgend so ein Super Mario Zeug mit einem Controller, der ungefähr so groß ist wie ein Tisch, so dass man den zu zweit spielen muss. Also der eine hat dann dieses Hoch-Runter-Rechts-Links-Kreuz und der andere hat so den A- und B-Button. Und dann muss man sich so weit koordinieren, dass die Figur wirklich dann auch läuft und zum richtigen Zeitpunkt springt.
Also dieser A-Button ist dann ungefähr so groß wie eine Hand. So.
Ja. Steht das irgendwie in der Kidspace oder wo steht das rum?
Das steht da, wo das ganze Kinderspielzeug ist.
Ich bin da mal dran vorbeigelaufen und habe gedacht, hä, ist das jetzt irgendwie ein Tisch mit einer lustigen Tischdecke drauf? Oder?
Nein, das ist der Controller.
Ja, das habe ich mir jetzt im Nachhinein auch gedacht, dass es eigentlich im Kongress nur sein kann, dass es der richtige Controller ist. Und es gibt ja noch ein paar Dinge, die ich jetzt nicht mitgemacht habe. Also zum Beispiel die Hackerschnitzeljagd. Kannst du darüber was erzählen?
Nee,
okay.
Auch nicht mitgemacht.
Also anscheinend, dass man da irgendwie einen QR-Code scannt und dann wird die erste Aufgabe gestellt. Und dann gibt's auch noch Hacker-Tours, das auch noch sehr interessant ist. Dann kann man zum Beispiel einen Ausflug zum Daisy machen. Das ist, glaube ich, am Montag, also heute. Und die machen auch so Ausflüge zum Lasertag, also dass man auch ein bisschen rauskommt und auch Leuten, die halt nicht so oft in Hamburg sind, die tollen Sachen hier zeigt. Man kann auch, glaube ich, nachts eine Führung durch den Containerhafen machen.
Was? Cool.
Ja, ja. Und das ist halt auch sehr interessant. Also ich habe gestern Abend gemerkt, als ich dann zum Hörertreffen gegangen bin, dass es mir auch dann gut tat, mal so ein bisschen rauszukommen, weil ich so die letzten zwei Tage dann irgendwie in diesem Kongresszentrum verbracht habe und auch so ein bisschen mal den Tapetenwechsel zu haben. Also ja, also ich merke das schon langsam, dass es an den Kräften zehrt, dass also dieses Dauerfeuer an Dingen, die auf einen einstürzen, oh ja. Und überall sind Menschen, mit denen man redet und ja, also das ist jetzt auch, also nochmal einen fünften Tag wäre jetzt ein bisschen zu viel.
Ich habe es auch heute früh nicht mehr geschafft, zum Frühstück wirklich zu gehen.
Ja, ich hatte dann am ersten Tag die aberwitzige Idee, ach komm, jetzt trägst du dich mal für eine Barschicht um 4 Uhr morgens ein.
Ich dachte, warum machst du sowas?
Es war gut, also ich bereue es nicht, aber es war schon ein bisschen wahnsinnig. Aber 4 Uhr morgens sind halt immer noch Leute da und im Hackcenter liegen halt noch Leute, man darf ja hier nicht schlafen, die ruhen dann ihre Augen aus. Und,
ja.
Oder machen einfach Dinge und das ist einfach auch ja, so toll.
Das kommt noch aus den BCC-Zeiten. Ich habe noch Zeiten erlebt, da wurde es noch geduldet. Mhm. Aber irgendwann wurde das dann enforced, dass man einfach nicht mehr schläft. Also da haben dann wirklich auch Leute ihren Schlafsack ausgerollt und unter der Treppe geschlafen.
Ja, eigentlich ganz schön, aber ich glaube so von versicherungstechnischen Gründen.
Brandschutz und so.
Aber hier oben drüber gibt's ja direkt diese Area mit diesen silberbezogenen Betten oder was das
aber
ist.
Und
liegen ja auch immer Leute da und ruhen ihre Augen aus.
Naja.
Lustigerweise habe ich gleich am ersten Morgen jemand gesehen, es gibt doch diese Bibliothek, dieser analoge Bereich von den Totholzliebhabern. Und da hat jemand wirklich im Schlafsack auf der Couch gelegen, hatte dann morgens schön seine Stullen ausgepackt und hat da, ich glaube, es hat auch niemand wirklich gestört.
Also man merkt doch so, wie viel hier passiert, weil also wenn man so guckt, wie meine Nahrungsaufnahme in den letzten Tagen aussah, ich habe mir heute Morgen bei diesem ultra toll mega Feinkostladen, der hier Mate für 3,50 Euro am Bahnhof verkauft, so ein Bagel gekauft, habe ich jetzt noch nicht aufgegessen, weil ich war sogar dabei zu essen, kommen hier zwei Typen von Frag den Staat und sagen, mach doch Audio, wir wollen gerne Rap aufnehmen. Wer hat denn da mal Zeit, uns zu helfen? Das gemacht und ich bin sehr stolz, dass ein von mir produziertes Audio heute Abend in Saal 1 läuft. Ich bin da sehr stolz drauf.
Das ist schon sehr cool. Also dass auch anscheinend hier das Sendezentrum wahrgenommen wird.
Habt ihr schon Engelschichten geschoben? Also ich habe gestern Nacht zwischen 22 und 0 Uhr den Ausgang kontrolliert und konnte dann schön beobachten, wie langsam alles weiß wurde, weil es angefangen hat zu schneien.
Das war auch wirklich so wie ihr schneit, wo ist denn hier ein Fenster? Ach Gott, ich kann gar nicht nach draußen sehen und irgendwie stellt man fest, oh, es ist schon dunkel geworden oder oh, es ist wieder hell.
Ich habe mich so gefreut. Ich bin ja ein bekennender Weihnachtsfanatiker und es gab ja noch keinen Schnee dieses Jahr, zumindest in meinem Ruhrgebietsterrain. Und bin dann so rausgekommen und dachte mir so, ja, Schnee, cool. Und habe dann noch in meinem Hotelzimmer so eine halbe Stunde am Fenster gegessen, Schnee geguckt.
Moment. Sie hören jetzt die wirklich wahre Geschichte, präsentiert von Jan.
Ich habe mein iPad irgendwo da hinten liegen. Ich kann noch meine Jingles holen, wenn du sie haben möchtest. Das ist nicht das Problem. Nee, aber das ist schon sehr cool gewesen und habe dann gestern so ein kleines Weihnachtswunder erlebt. Das war sehr, sehr schön. Aber du hast schon recht, man guckt sehr, sehr wenig raus und ist irgendwie immer hier so ein bisschen drin gefangen. Aber ich finde das auch ganz cool, weil man ist so in so einer komplett anderen Welt und kann mal auch so normale Dinge so ein bisschen hinter sich lassen. Es klingt, als ob ich hier gerade so einen Yogakurs mache. Aber
ja, ist so eine Riesenhöhle.
Ja, also so eine, ja, trifft sehr gut, eine riesige Höhle, wo sich alle lieb haben. Und ich bin gestern mal auf Facebook gegangen und es war wirklich sehr komisch, was dann in der anderen Welt, also ich habe vor kurzem auch mein Facebook aufgeräumt, das wäre vielleicht noch viel schlimmer gewesen, aber so, okay,
also ja, wir müssen kurz erklären für alle Podcast-Hörer, Facebook, das ist das, wo die Shitstorms sind, also die wirklich schlimmen Shitstorms.
Das ist da, wo heftig CO verlinkt wird.
Ich war da letztens drauf, ich bin 3 Stunden nicht mehr runtergekommen. Ich mag die Seite überhaupt nicht mehr, wenn man einmal drauf geht, man kommt da nicht mehr runter, das ist so.
Ich gehe da drauf und denk mir, oh Gott, nein, schnell wieder weg hier.
Und Twitter ist das, wo die Leute sind, die zu faul sind, lange Texte zu lesen, die gerade mal so 140 Zeichen geparst
kriegen. Ich muss ja sagen, ich bin bekennender Nicht-Facebooker und habe es tatsächlich bis in dieses Jahr geschafft, keinen Facebook-Account zu haben.
Naja, ich bin halt so wie man, ich, das war halt, in welcher Klasse war ich da? Ich bin auch wirklich sehr jung. Es war, glaube ich, 8. Klasse, wo es dann aufkam, da gab es so ein Spiel, wo man Freunde kaufen konnte. Also so ging so, und dann wurde man überboten und dann wurde einem der Freund wieder weggekauft. Mhm. So hat es dann mit Facebook angefangen, da gab es die ganzen sozialen Spiele. Und und bis ich dann halt aus der Schule raus war, war halt nur Facebook und dann kam halt das Podcast und alle Podcaster waren halt auf Twitter und dann bin ich halt bei Twitter gelandet. Und jetzt ist halt Facebook gar nicht mehr. Also ich glaube, das nimmt auch generell ab. Also ich glaube, Facebook ist auch nicht mehr bei den ganzen Kiddies beliebt. Die sind jetzt alle auf WhatsApp und Snapchat.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
So. Ein noch jüngerer Mensch als du und ich war sogar noch auf SchülerVZ.
Ja, weil WhatsApp ja auch nicht Facebook ist.
Ja, aber das ist halt, wenn man jetzt vom System ausgeht.
Ja. Also naja, SchülerVZ war eigentlich immer ein Klon von Facebook.
Ja, aber er hat nicht funktioniert.
Ja gut, das ist aber ein anderes Thema. Also sie sind damit gestartet, sie hatten in der Frühphase Facebook gesehen und haben es halt einfach nochmal nachprogrammiert. Ja. Nicht übermäßig gut und das hat sich ja auch dann darin geäußert, dass es irgendwie eingegangen ist.
Aber wo wir gerade bei Social Media Netzwerken sind, da ging ja jetzt im Dezember eins auf, was extrem gut ist und was mittlerweile sich zu meinem Lieblings-Social Media Netzwerk gesteigert hat und das ist das Sendegate.
Ach so.
Ja.
Ich dachte, gut. Du machst jetzt irgendwie so einen Witz mit Ello, aber da hast du natürlich recht.
Gab es nicht letztens auch diese lustige App, wo man nur ein Wort twittern kann, oder wie war das? Oder nur ein?
Das heißt This. Und das ist, wo man nur einen Link am Tag posten kann.
Okay.
Das ist dann das, was man lesen muss.
Es gab doch letztens auch so eine Sache, wo du so quasi nur so jemanden anpingen konntest, wo einfach irgendein random Wort, was keinen Sinn gemacht
yo,
hat.
Glaub yo, glaube ich.
Yo, genau, ja.
Yo, konntest du nur yo. Yo. Jemanden anjoen oder so.
Also aber das ist halt wie Anstupsen bei Facebook. Das ist dann halt so,
Also ich kenne da ja nur diesen einen Podcast, wo jeden Tag nur ein Wort gesagt wird.
Ja, also das, aber du hast das Sendegate angesprochen, das ist, ich glaube, du bist auch drauf, oder? Ich glaube, wir sind alle drauf.
Ja, wir sind alle auf dem Sendegate drauf.
Sendegate und LTE. Ich habe gemacht, ja.
Ja, das ist wirklich sehr schön und ich, das ist das erste Forum, was ich wirklich aktiv benutze.
Wir nennen es nicht Forum.
Na, Tim ist ja nicht da.
Don't call it Forum.
Das ist ein Unforum.
Ja, das ist eine Diskussionsplattform, wo es halt um Podcast geht und für so Podcast-Junkies wie mich ist das natürlich sehr schön und auch, Big Macintosh ist ja da noch ein viel größerer Sendegater, also du wurdest auch schon von Ralf als Stütze des Forums, als Stütze der Diskussionsplattform bezeichnet.
Ja, eine sehr große Ehre von Ralf,
ja, weil du dann,
zu werden, in der Tat.
Genau, weil du dann solche Sachen aufgemacht hast wie Bekanntheit für Podcast steigern und dann ging es dann halt direkt in die Diskussion, wollen wir so wie die YouTuber werden und Jump Cuts, also Jump Cuts bei Audio ist vielleicht etwas doof, aber wollen wir so wie die YouTube-Kids werden und dann Mediakraft Netzwerke gründen, wo wir alle gegenseitig uns Product Placement zuschanzen.
Oh, das wird bestimmt toll.
Und dann alle unsere Podcasts aufgeben und austreten.
Er hat das ja schon gemacht.
Ja, wir haben bei unserem Podcast dann letztens einen Beitrag gemacht, wo ich mich von meinem Podcast-Kollegen trennen möchte, weil ich mich mit ihm nicht mehr einverstanden fühle.
Genau. Und dann, das kann ich ja kurz sagen, das ist Fun Fact, Frau Krünkeret hat mich dann besorgt angeschrieben und hat mich gefragt, ob das wirklich ernst sei oder ob das Satire sei. Und ich musste sie dann erstmal beruhigen.
Ja, wir hatten auch ein paar, die bei uns auf Twitter dann aufgeschlagen sind und gefragt haben, das macht der aber nicht ernsthaft. Oder wo du dann sagtest, hier, schau mal ein Originalvideo, dann weißt du Bescheid.
Ja, das habe ich ihr dann auch gegeben. Das ist auch sehr schön. Also ich bin ja, das darf ich nicht laut sagen hier, sonst kriege ich wieder Schläge, aber ich bin ja jetzt sehr großer Jan Böhmermann-Fan.
Du das Buh. Kannst du auch von mir behaupten.
Ja, er hier. Der dann sich wirklich angelegt hat mit den YouTubern, weil er dann so meint, es ist sehr schön, wenn man mal sieht, wie die YouTuber jetzt auf die echte Welt auftreffen und erkennen, dass man Verträge dann auch anhalten muss, wenn sie einmal geschlossen wurden. Und das, er hat sich dann mit einem anderen angelegt und hat dann so herausgekramt, dass er vor einem Jahr dann mal die AfD ganz toll fand, ein YouTuber.
Das
und
war aber nicht derjenige, der das Video gemacht
hat. Nein, das war jemand anderes.
Von Mediakraft.
Aber das ist ja bei diesen YouTubern, die sind halt dann so lächerlich groß, also sie haben dann über 1 Million Subscriber auf YouTube und 500.000 Follower.
Die Views.
Nee, Subscribers.
Subscriber?
Also Leute, die dem Kanal folgen.
Hm. Unge hat gesagt, dass er 30 Millionen Views in der Woche hat, also Views.
Ja,
und knapp 2 Millionen Subscribers.
Also ich kenne mich mit dieser Facebook-Community nicht so aus.
Ja, aber also die Metrik scheint aufgeblasen. Also
Ich kenne mich auch nur mit dem auf, weil ich halt für unseren Grundrauschen-Beitrag seine Rede komplett abgetippt und umgeändert
habe. Ah, okay, okay.
Das Einzige, was ich kenne, ist Gronkh und dann noch, ja, irgendwie noch einen anderen. Aber da weiß ich auch mittlerweile den Namen nicht mehr.
Ja, ja, aber mal ganz ehrlich, also wenn man jetzt so mal so hausnummermäßig davon ausgeht, dass der deutsche Sprachraum auf dieser Erde ungefähr 150 Millionen Menschen umfasst und dann will der 30 Millionen Views in der Woche haben. Wer sind diese Leute, die
ihn da gucken? Das aber kumuliert auf alle Videos. Also wenn einer sich 3 Videos anschaut, da sind das 3 Views.
Ja.
Naja, schon.
Also er hat.
Aber wie viel Videos veröffentlicht der denn da so in der Woche?
Ich glaub,
eins am Tag.
Eins am Tag.
Ah, okay. Ja, dann kommt's.
Die YouTuber haben einen recht großen Output. Also man kann nicht sagen, dass die faul sind.
Die sind faul, die haben ja keine Ideen. Also ich kann mich auch einen Tag auf dem Klo filmen. Das möchte ich persönlich nicht, aber hätte ich auch
nicht. Dann müssen wir unterscheiden zwischen unkreativ und faul. Weil
nein, müssen wir nicht.
Also weil sie sind emsig, aber nicht einfallsreich, meinst du?
Ja. Nein, also was da manchmal so rauskommt, so heute mache ich einen Friendzone-Tag und erzähle euch 10 Minuten was über meine tollen Freunde.
Ja.
Und dann gibt es ja immer diese Trends, die aufgegriffen werden, wo dann jeder YouTuber ein Video zu macht. Das ist quasi bekannte YouTuber in Deutschland, das Ice Bucket Challenge jeden Tag.
Also gewissermaßen aufwendig sind die Videos schon mit diesem jeden Satz aus einer anderen Perspektive und immer wieder hin und her geschnitten und ja.
Also es ist eine riesige Echokammer.
Ja. Im Endeffekt, ja, na, ja, gut, ich mache ja Videoschnitt und ich muss dir sagen, das ist absolut nicht aufwendig. Du nimmst dir deinen Text, schreibst den, setzt dir einen Slash, wo ein Schnitt kommen soll, und dann sprichst du deinen Text einmal in die eine Kamera, stellst sie um, sprichst den in die andere Kamera, schneidest die untereinander fertig. Das machst du in einer halben Stunde.
Also wir müssen jetzt auch ein bisschen hier das einschränken. Also es gibt auch YouTuber, die durchaus sehr guten Content produzieren. Hier der Klandinova, der halt mit seiner Stimme tolle Sachen macht und...
Aber der hatte doch keine 30 Millionen Klicks. Also die wir haben ja bis gerade über die YouTuber geredet, die wirklich den fetten Output haben. Und Klavinova macht tolle Sachen, keine Frage. Aber der hat dann auch mal eben nur 12.000 Klicks auf dem Video.
Ja, und auch wo wir...
Ich möchte meine YouTube hier Entdeckung meines Jahres noch gerne gerade sagen.
Das ist ja auch, was zum Beispiel das Leitmedium mal rausgestellt hat bei Thilo Jung, der jetzt so als das journalistische YouTube-Phänomen gefeiert wird. Und hat mal geschaut, wie viel Views der hat, und der hat irgendwie nur, glaube ich, insgesamt eine Million Kanal-Views. Und wir haben gesehen, bei 30 Millionen Views, der ist kein großes Licht auf YouTube. Der wird halt jetzt von der Presse so hoch gefeiert, weil er halt jetzt irgendwie für Journalisten irgendwas Neues macht. Und das ist auch ganz lustig, wenn er mal bei der Bundespressekonferenz da so ein bisschen die Leute piesackt. Aber jetzt, das ist diese lächerlich hohen Zahlen auf YouTube, zeigt halt, dass irgendwie das Medium, also nach Facebook, also vor Facebook und allen anderen, ist, glaube ich, YouTube das größte soziale Netzwerk, weil was da in den Kommentaren abgeht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, das Ding ist halt, dass alle YouTuber, also die großen YouTuber sind ja alles nur die diese ganzen pubertierenden Ultra-Fans haben, und die dadurch ihre Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, also Die machen auch viel in den Kommentaren. Also ich habe mal gehört, dass Gronkh 2 Stunden Kommentare am Tag liest. Dass der nicht wahnsinnig geworden ist, ist ein Wunder.
Ist oder? Er doch.
Ja, okay, also ein bisschen verrückt ist er geworden. Aber die interagieren halt sehr, sehr stark mit ihrer Community. Und ich glaube, das ist noch etwas mehr als bei Podcasts. Also wir sind ja noch ein bisschen gesittet hier, aber dort, das hat man gesehen, als Jan Böhmermann sich dann angelegt hat, der ist sofort zugeschissen worden mit Leuten, die ihn beleidigt haben und
irgendwie einen Tweet rausgehauen, Fazit der letzten 2 Tage, 2000 strafrechtlich relevante Beleidigungen.
Ja. Den habe ich gesehen.
10 Morddrohungen und so weiter.
Und ich finde es auch ganz schön, dass Jan Böhmermann da so ein bisschen mal reinstochert in den Bienenstock und so ein bisschen die Leute aufschreckt.
Aber der eine YouTube-Kanal, der mir aufgefallen ist, den ich eigentlich mehr als Advanced Podcast auffasse mit zusätzlichem Bild, ist Rocket Beans TV.
Das ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, das sind die Jungs von Game One auf MTV.
Also die haben... also
auch das sagt mir.
Sagt dir Giga was? Giga ja. Games?
Nee, auch nicht.
Okay, also am Anfang, als das Internet noch frisch und neu war, kam NBC Deutschland und hat gesagt, okay, wir machen mal Fernsehen fürs Internet, als es noch kein soziales Netzwerk gab. Und da gab es halt eine Sendung, die nennt sich Giga Games, wo halt Leute so sich einfach gefilmt haben, und das war halt nicht professionell, sondern sie saßen an dem Schreibtisch und haben halt Computerspiele gespielt, als Computerspiele wirklich nur noch für Profis waren, also nur für Leute, die halt das wirklich wussten und nicht wie heute so ein Massenphänomen waren.
Sagt dir die Medienkuh was?
Auch nicht.
Also
okay. Dann wird schwer.
Und die haben dann vor 8 Jahren gesagt, okay, Giga Games wurde dann eingestellt, das in der NBC Deutschland gibt's ja nicht mehr. Und die haben dann gesagt, okay, wir finden Games TV richtig cool und wir haben richtig viele Ideen. Und dann haben sie eine Sendung ausgearbeitet, das MTV angeboten, und die haben sie dann genommen. Und seit 8 Jahren machen die halt eine richtig tolle Sendung gemacht, unter dem Motto Hauen und Pappe. Also sie haben produzieren ihre Einspieler selbst und bauen dann halt ihre Dinge einfach aus Pappe nach. Also wenn es dann irgendwie um ein Flugspiel gibt, ein Flugzeugspiel geht, haben sie halt so kleine lustige Pappe-Flugzeugspiele, wo sie dann einerseits Ingame-Videos zeigen und dann so lustige Sketche nachspielen, wo dann irgendwie ein Glitch verdeutlicht wird und sagt, ah, das ist aber lustig, dass das nicht funktioniert oder dass die Kamerasteuerung so komisch ist.
Und ja, also was man bei Game One nochmal sagen muss, das lief halt auf MTV Viva,
Viacom dann dieser große Konzern.
Viacom, der ja prinzipiell ziemlich viel Scheiße war in den letzten Jahren. Und die haben eine echt tolle Community sich aufgebaut. Die haben, wie viel, weißt du, die Facebook-Zahl zufällig?
Nee, schau's mal gerade nach. Aber und die haben auch eine gesittete Community.
Ja, genau. Und halt ist alles toll, alles flauschig. Die haben gute Einschaltquoten und so weiter. Und die sind jetzt abgesetzt worden, auch ein bisschen gegen ihren Willen, so wie ich das mitbekommen habe. Und haben halt jetzt ihren eigenen, Rocket Beans ist halt deren Produktionsfirma dann und haben jetzt halt auf YouTube wieder neu angefangen und wollen das da so ein bisschen etablieren.
Und jetzt sind sie halt auf Twitch umgestiegen und wollen jetzt einen 24-Stunden-Livestreaming-Kanal machen, wo, also quasi einen eigenen Fernsehsender, also sind jetzt wieder bei Giga mit 24-Stunden-Bespielung.
Und der startet jetzt am 15. Januar.
Genau, genau. Und das ist halt interessant, weil die haben auch Podcast gemacht, es gab den Plauschangriff, was sagen wir von der Größe so auch Freakshow war, Freakshow Größe hatte, aber halt ein anderes Zielpublikum. Ah, okay, sie haben 1 Million Likes auf Facebook.
1.069.000, also das muss man, also in
ja, der Größenordnung muss das schon noch. Okay, sein. Also bei 1 Million schaue ich nicht mehr auf die Tausender. Das ist einfach schön zu sehen, weil die haben immer noch Ideen und die machen immer noch tolle Sachen, die können dieses Community-Management richtig gut, die haben ihre Community im Griff, die können dieses Interact, nur nicht, dass dann wie bei, keine Ahnung, beim EM übertragen, wo dann irgendeine Frau mit dem Tablet steht und sagt, okay, der hat das jetzt gesagt, das lese ich jetzt einfach mal vor, sondern die binden ihre Community richtig ein, haben Ideen und es ist einfach schön zu sehen, dass das funktioniert. Und ich glaube, da können wir uns eher irgendwie als Podcaster auch, um jetzt mal so uns zu betrachten, eher was abschneiden als bei den YouTubern, weil die halt dieses Videopod, die haben ihr komplettes Haus, also sie haben ein ganzes Haus als Studio jetzt umgebaut, haben komplette Kabel das ganze Haus gezogen, sie können aus jedem Raum live senden.
Klingt ein bisschen so wie der Kongress.
Habt ihr beiden das Bonjour gesehen? Da haben sie ja auch einiges abgefackelt mit diesem Re-Resub zum Beispiel. Da gibt's so eine Seite, wo man japanische oder chinesische Filme neu untertiteln kann und da haben sie halt ihre Fans gefragt, ja, untertitelt da mal Neues, schickt uns das und wir blenden das in der Sendung ein und da kam extrem viel guter Scheiß
rüber. Ah, okay, das heißt, sie haben sich irgendwelche Filme genommen, die kein Mensch verstanden hat.
So Bollywood-Filme.
Und gesagt, mach mal kreative Untertitel drunter.
Genau. Ja, genau. Ja, eigentlich dieses Untergang-Phänomen, ne? Dieses
ja, genau.
Der Untergang war ja auch
Aber der Untergang ist halt für Deutsche nicht so lustig mit untertitelt, weil wir halt wissen, was redet.
Ja, gut, du kannst ja einen Ton ausmachen.
Weißt du, was ein großes Problem an eurem Podcast ist?
Was?
Also das Grundrauschen geht ja 1 Stunde und wir haben jetzt 1:25 und meine Blase ist nur auf 1 Stunde getimed für Podcasting. Darum werde ich dich mal ganz kurz zur Toilette verlassen.
Okay.
Ich bin ja nicht bei der Freakshow, ne?
Ja, ich halte das durch.
Wie macht ihr, habt ihr da irgendwie Katzenstreu ausgelegt oder?
Ja, manchmal verschwindet schon jemand aufs Klo.
Okay, das hört man aber auch.
Aber normalerweise ist es so, dass eigentlich alle vorher nochmal gehen.
Okay. Ja, also ich glaube, ja, wir neigen auch knapp 3 Stunden ist unsere Obergrenze. Aber wir haben jetzt auch hier nur den Timeslot auf 2 Stunden gebucht. Ja, Rocket Beans TV. Und das ist halt, was wirklich beeindruckend ist, das kannst du dir vielleicht mal anschauen, ist, sie haben mal Pen and Paper Rollenspiel live gestreamt, also die 4 Hauptmoderatoren und ein Spielleiter. Und haben das halt wirklich gut dargestellt. Die sind halt wirklich auch lustig. Und die können halt auch über 3-4 Stunden Leute entertainen. Und da haben sie halt so eine Twitter-Wall aufgebaut und dann haben halt Leute auch so live dazu Bilder gezeichnet, wie sie sich das halt vorgestellt haben.
Ja.
Es hat dann wirklich überhand genommen, dass du so, und jetzt springt ein Pavian aus dem Versteck und 2 Minuten später haben sie halt 1000 Bilder, wie dieser Pavian aussehen soll. Und die stecken da richtig viel Aufwand hin, haben auch diese, also sie kommen ja vom Fernsehen, haben irgendwie, können Live-Regie machen, können diesen Schnitt setzen, können Post-Production setzen und übernehmen damit jetzt quasi YouTube und Twitch. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, aber sind wir so ein bisschen vom Kongress abgeschwoffen.
Ja, so, aber das gehört ja bei uns auch
genau,
ein bisschen
gehört dazu, aber
Thema. So ein bisschen ich finde ja allgemein gehört Abschweifen zum Podcasten dazu.
Ja, aber ich muss ja so ein bisschen hier
auf ich finde Podcasts, die nicht abschweifen können.
Ach gut, wenn wir diese Diskussion aufmachen wollen. Was meinst du denn, Podcast eher kurz oder, also okay, du bist wahrscheinlich das prädestiniert, du bist wahrscheinlich mehr für lange Podcasts.
Na, ich sag mal so, die in Anführungszeichen Nische. Ich habe jetzt hier einen Slot gewisser Länge und den fülle ich genau aus. Ist ja eigentlich vom Radio belegt. Ne? Also es ist durchaus ja auch gar nicht so einfach, jetzt zu sagen, ich will ein interessantes Programm genau Punkt auf 20 Minuten eindampfen. Das ist gar nicht einfach. Der Podcast an sich, der hat ja die Zeit. Ne? Also das ist so, gut, vielleicht bin ich auch einfach zu stark mit CRE von Tim sozialisiert worden, wo man mal sagt, wir haben hier ein Thema und wir wollen das jetzt mal behandeln. Und wir wollen nicht aus Zeitgründen Sachen weglassen, sondern wir wollen das so abhandeln, dass wir hinterher sagen, okay, wir haben jetzt das Thema mal behandelt.
Ja. Na? Aber der CRE ist ja auch ein Podcast, der eher weniger abschweift. Also da sind ja 3 Stunden auch wirklich mit Wissen gefüllt.
Ja, okay, das ist natürlich ein guter Einwand.
Der CAE macht aber halt das Ding, ein Thema so lange zu besprechen, bis es durchbesprochen ist.
Also
bis
die Sendung,
alles Wichtige erzählt ist.
Die Sendung über das Ohr. Also ich habe gefragt, wie viel kann man das über das Ohr erzählen? Und jetzt weiß ich, wie viel man über das Ohr erzählen kann.
Na gut, also ich meine, für mich jetzt als eine von der Freakshow zu fragen, ob man abschweifen soll oder nicht, ist jetzt auch fast schon eine rhetorische Frage. Aber
Na, ich sag ja nicht, also nur weil ihr das selber macht, heißt es ja nicht, dass du das auch gerne anhörst.
Na doch. Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt mal so auf NSFW zurückblicke, wo ich irgendwann gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr anhören, die kommen überhaupt nicht mehr aufs Thema zurück.
Also die hatten ja auch, also
das war mir dann irgendwann zu chaotisch.
Ich hatte mein Problem mit dem Ende von NSFW oder wie NSFW am Schluss war, dass sie einfach sich nur noch, also fast nur noch um sich selbst gedreht haben. Also gerade der Teil mit den Podcasten, wie heißt denn das? Postkarten, hat mich sehr, sehr gelangweilt. Einfach als Tim dann 2 Stunden lang Geocodes bei Google Maps eingegeben hat, um zu schauen, wo das jetzt überhaupt ist, das fand ich halt recht langweilig.
Ja, nun, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Also das in der Freakshow laden wir halt gerne Gäste ein. Und das führt halt dazu, dass wenn dann mal jemand dazukommt, der halt von außerhalb kommt, dass der halt frischen Wind mit reinbringt und auch mal eine andere Weltsicht hat. Und wenn der Gast gut ist, dann zieht er seinen Standpunkt auch erstmal durch, woran sich dann die ganze Sendung auch so brechen kann. Und das ist dann auch gut. Also insofern, klar, die Gefahr besteht natürlich, dass wenn immer die gleichen Leute zu lange zusammensitzen, dass es dann immer das Gleiche ist.
Ja, das hatte ich bei euch bei der Freakshow irgendwie letztes Jahr rund um den Sommer. Irgendwie war das so eine Themenflaute gefühlt und da fand ich das von Sendung zu Sendung hatte ich das Gefühl, okay, jetzt will hier jeder den anderen in dem Nerdigkeitsfaktor nochmal überbieten und noch mehr zeigen, wie
interessanterweise krass er ist. Hat mir die Freakshow im letzten Jahr gerade im Sommer besser gefallen als je zuvor. Vielleicht liegt es an mir oder bei dir, an dir, aber man weiß es nicht. Wir hätten da gerne eine Studie zu.
Gut, dieses Nerdigkeit überbieten, da ist natürlich so ein bisschen was dran. Ne?
Aber es ist auch mal schön, also ich kann da kein Meter programmieren, ich habe davon keine Ahnung, aber ich finde es auch immer schön, also ich versuche dann mich selber zu überfordern und dann sagen, okay, vielleicht bleibt ja was hängen. Und deswegen brauche ich auch immer die Shownotes. Also wenn das jemand von den Shownotern jetzt gerade hört, also, großen Dank an die Shownotes. Weil ich dann immer so ein bisschen quasi das Skript mitlesen kann und dann auch so ein bisschen mal mitkomme.
Also eine meiner Lieblingssendungen war eigentlich die Sendung, wo Microsoft gerade die Handysparte von Nokia gekauft hatte und wir dann so das als ersten Punkt auf dem Thema haben, Microsoft, Nokia. Und dann hieß es ja, Nokia, die sind ja aus Finnland, so. Und dann ging es 1,5 Stunden nur um Finnland.
Oh ja, die
finnische Tango und so weiter.
Ja, das war toll, das habe ich auch
und
gehört.
Und das so zum Thema Abschweifen. Das ist halt, das muss drin sein, finde ich. Das muss drin sein. Ist natürlich blöd, wenn sich total zerfasert. Aber solange es spannend ist und solange es lustig ist, ist es völlig in Ordnung abzuschweifen. Und solange ist es auch in Ordnung, länger zu machen.
Ja, das habe ich auch, als ihr live gesendet habt und mal auch mal gesehen habt, welche Blicke da während der Sendung geworfen werden, auch mal ein böser Blick zur Seite geht, da haben wir gemerkt, dass Tim auch das sehr gut kann, so eine Sendung zusammenhalten und so ein bisschen die Bälle hin und her spielen. Also ich glaube, wenn das nicht so gebündelt wird durch ihn, dass er so mal so ein bisschen die Kurve wieder kriegt oder so ein bisschen durch die Sendung führt. Ich glaube, dann funktioniert einfach, man braucht einfach einen guten Moderator, damit man auch gut abschweifen kann.
Ja. Ist vielleicht auch ein Problem von NSFW gewesen, dass die Rolle nie klar war, wer ist jetzt der Moderator und wer ist...
Ist auch bei zwei Personen schwierig.
Ja, natürlich, klar.
Aber ja, aber gerade weil Holgi ja auch aus dem Radio kommt und diesen Moderationspart, auch wenn das vielleicht nicht will, ganz tief im Unterbewusstsein hat, dass er das gerade macht, denke ich mal, dass es das Problem da gab. Also für mich als Hörer, ich habe immer so ein bisschen Tim als Moderator gesehen und auch ich meine ihn auch als Moderator gehört zu haben, aber klar kann es da immer mal zu Komplikationen führen. Aber ich glaube, man hat sich einfach nichts mehr zu erzählen nach ein paar Jahren.
Also ich habe Tim auf alle Fälle als Moderator wahrgenommen, nur dass er manchmal seinen Job halt etwas fahrlässig gemacht hat und lieber auf Google irgendwas rumgesucht hat.
Also ich fand halt immer, weil es halt in der Metaebene stattgefunden hat, dass Tim sozusagen das Hausrecht hatte und Holgi halt Gast war.
Ja, gut, da ist aber was dran, ja.
Also in der letzten Freakshow, die ihr vor Weihnachten gesendet habt, ging es aber auch irgendwie mal drum, dass Tim einmal nicht in der Metaebene gewesen wäre, wo Max Sendung gefahren hat.
Ja, der war mal einmal nicht da und da hat Max, der war zu dem Zeitpunkt, hatte er die Wir müssen reden Sendungen auch in der Metaebene gemacht. Und war deswegen relativ firm mit der Technik und hat dann gesagt, ja klar, wir können das einfach auch mal ohne Tim machen. Frag mich nicht nach einer Nummer, findet man bestimmt raus, welche Sendung das war. Aber ich erinnere mich, wir hatten einmal eine ohne Tim.
Kannst du mal kurz so die Historie vielleicht abbilden, wann wer zur Freakshow Mobile Max dazugekommen ist? Am Anfang war es ja bloß Dennis, Max und Tim.
Richtig, und dann kam Huckel dazu. Und dann wurde ich mal als Gast eingeladen. Und danach gleich zur Stammbesetzung zugerufen.
Und absolut verdient.
Und dann hörte irgendwann Max auf.
Derzeit war ich dann auch schon höher.
Weil er sich irgendwie wollte er nicht mehr. Also das war auch kein Zerwürfnis oder so, sondern für ihn war das irgendwie durch. Das Thema.
Also ich kannte ja Max nur aus WMR und ich hatte auch sehr überrascht, dass ich, als ich erfahren habe, dass er mal festes Mitglied bei der Freakshow war, weil ich da nie irgendwie die Connection gemacht habe.
Nee, er war ja Gründungsmitglied von Mobile Max. Und dann kam Clemens dazu und ganz spannend war ja eigentlich die Sendung, wo also ich glaube, das waren noch Mobile Max-Zeiten, wo sich Max darauf versteift hat, dass Apple eine Uhr bauen wird. Also, und wir alle so, ja, genau, ja. Und dann war ja diese Apple Watch-Ankündigung und in diese Apple Watch-Ankündigung hinein war dann Max als Gast bei der Freakshow. Das war schon großartig. Also das hat sich irgendwie...
Ja. Aber jetzt mal so generell, also ich bin auch sehr großer Fan von Podcasts, die Abschweifen als Konzept haben. Ich weiß nicht, die Sprechkabine von Philipp Seidel und Timo Hetzel, der bei Bits und Soja Moderator ist. Das ist sehr interessant, weil das sind einfach Leute, die sich zusammensetzen und einfach über Themen reden wollen, die sie halt gerade interessieren. Das geht sehr oft über Eichhörnchen und übers Essen.
Du, ich kann dir zustimmen, das ist ein toller Podcast. Ich habe, glaube ich, eine Folge mal davon gehört, aber ich komme mit dem Sound von Hetzel nicht klar. Der hat da diese SM7B-Dinger, die hat einen total mördermäßig geilen Sound abliefern von Shure. Die kennst du?
Diese Riesenmikros.
Genau, ja. Die sind wirklich total geil. Und der komprimiert da irgendwie drauf rum und komprimiert das. Nachher kommt da so ein Matschton raus. Das ist auch der Grund, warum ich aufgehört habe, Bits und so zu hören. Zu eurem Vorteil übrigens. Seitdem höre ich Freakshow.
Ja, so ein bisschen komprimiert Tim ja auch.
Ja, klar, ist doch notwendig, gerade bei euren Headsets. Aber es ist halt anhörbar, ne?
Die unkomprimierte Fassung kommt dann als Collection auf Trans.
22 Doppel-CDs.
HC24. Nee, Tim hat tatsächlich für jeden Audiokanal einen Analogkompressor.
Ja.
Der davor hängt. Allerdings muss ich das jetzt einschränken. Ich weiß nicht, ob der Kompressor zwischen Mikro und Audio-Interface ist oder nur dann im Umkehrschluss wieder vor dem Live-Sound, den man im Kopfhörer hat, drin sitzt. Das also kann ich jetzt nicht genau sagen.
So wie das normalerweise gemacht wird, würde das im Inside-Weg hängen. Das heißt, Inside-Weg funktioniert so, du steckst das Mikro ins Mischpult, und aus dem Mischpult geht es in den Kompressor rein und wieder zurück und das, was du dann unten am Mischpult auf dem Fader liegen hast, ist schon das bearbeitete Signal.
Okay.
Das ist ja cool gemacht, das ist dann in so ein Klinkenkabel, Stereo-Klinke auf zwei Klinken und die zwei Klinken sind dann nicht links-rechts wie normalerweise, sondern In- und Output. Und dann hast du das In- und Output in einem Stecker drin am anderen Ende. Das ist eine sehr coole Erfindung.
Und ja, und das ist einfach, das ist einer meiner Lieblingspodcasts, weil man halt nie weiß, was passiert. Und
ja, das stimmt.
Und
also, auch wir nicht.
Ja, oder auch bei, also, auch bei der Freakshow ist es halt, man weiß halt selten, was passiert, anders wenn es halt so ein ganz stringenter Podcast wie jetzt, keine Ahnung, Staatsbürgerkunde ist, der wirklich ein Thema hat und da reingeht. Obwohl auch bei der Staatsbürgerkunde abgeschworfen wird, das stimmt auch. Aber was ich so zum Beispiel in den Diskussionen im Sendegate gesehen habe, dass es nicht, also dass es eher eine Minderheit ist, die lange abgeschworfene Podcasts mögen. Und viele auch sagen, Podcasts sollten sich mal Grenzen setzen selber und nicht immer länger, größer, weiter werden von Umfang.
Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, man sollte sich selbst treu bleiben und wenn man sowieso eine Runde von Leuten ist, die abschweifen, sich dann künstlich drauf zu beschränken, jetzt wirklich nur beim Thema zu bleiben, dann wird's irgendwie künstlich gekünstelt. Und da hat niemand was davon, ne?
Also wir haben beim Grundrauschen auch mal gesagt, hey, was wir machen mit dem ständigen Abschweifen, das ist ein bisschen zu viel eventuell. Inzwischen wissen wir, das ist das, was die Leute mögen und das ist das, was uns als Produktion auch ausmacht. Und haben dann auch versucht, uns ein bisschen am Kragen zu reißen, im Rahmen zu bleiben und das Thema, was wir uns am Anfang der Sendung gegeben haben, aufrechtzuerhalten. Ihr hört uns ja, denke ich mal. Yeah, und wir setzen ganz am Anfang immer ein Thema. Heute reden wir über Freiheit und nach 2 Minuten reden wir nie wieder darüber, weil wir absolut vom Thema wegkommen. Und als wir versucht haben, halt beim Thema zu bleiben, das ist sind unsere schlechtesten Sendungen. Und es gibt im deutschen Podcast-Segment ja auf jeden Fall Sendungen, du hast gerade Staatsbürgerkunde schon angesprochen, Quasselstrippen ist so ein Ding, die echt stringent eine Themenliste abarbeiten und das auch gut machen und das Magazin verpackt machen. Das ist auch schön, aber ich glaube, das ist ja auch das Tolle am Podcasting, dass es halt kein Schema A, Schema B gibt, nachdem du einen Podcast machen musst, sondern dass du frei bist und dass es quasi für alle, die was hören wollen, was gibt.
Ich glaube, dass das Schöne am Podcasting ist halt, dass du auch keinen Chefredakteur hast.
Ja, richtig.
Der dir halt irgendwelche Grenzen setzt, sondern du bist da so der eigene Herr und der eigene Besitzer von deinem Equipment. Mhm. Und dann kannst du halt machen, wie dir die Nase gewachsen ist. Ja, ob dann was Gutes bei rauskommt, ist eine andere Frage, aber
die Diskussion kam so ein bisschen bei, als Auphonic kostenpflichtig wurde und dann nur noch 2 Stunden kostenlos waren, dass viele so gesagt haben, ja, sie wollen eh nicht, dass die Podcasts so lang werden. Und ich versuche ja auch immer Hörer, also man muss ja auch ein bisschen auch an die Hörer denken. Und ich habe jetzt auch mal so einen Versuch gestartet, wo ich so einen Podcast habe, der nur 8 Minuten geht, wo ich alleine rede, also so dieses allein und wirklich sehr, sehr kurz, dass man sich irgendwie mal an der Bushaltestelle anhört. Aber ich persönlich, für mein Hörverhalten ist es mir halt egal, wie lang der Podcast ist, weil ich kann ja immer ausmachen und dann weiterhören. Und ich habe auch mal irgendwie Freakshows der Hälfte gehört, dann eine Woche lang nicht gehört und dann einfach weitergehört. Weil das einfach, man kann es ja immer wieder, ich verstehe das halt nicht, dass Leute lange Podcasts nicht hören wollen, weil es ihnen zu lang ist, weil so, ja, dann hört sie halt in 3 Teilen. Was ist das Problem daran?
Was mir auch aufgefallen ist, also das Podcast, dass es da keine Redaktion gibt, das ist halt auch cool für Leute, die aus dem Radio kommen. Es gibt ja extrem viele Leute, wie zum Beispiel Monoxid, wie zum Beispiel Holgi, die aus dem Radio kommen und sagen, naja, eigentlich würde ich schon lieber mein freies Format da machen und da lieber mein eigener Herr sein und fangen dann an, ihre eigenen Produktionen aufzumachen, aber wo sie halt auch selbstbestimmt ihre Inhalte produzieren können.
Selbstbestimmt, ja, aber gerade wenn du die Länge zum Beispiel anschaust, gerade bei Holgi hast du da sehr radiofähige Formate, die sagen, wir machen 2 Stunden, Punkt. Also das hast du schon.
Obwohl das bei Monoxid noch viel eingeschnürter ist.
Ja, den höre ich nicht.
Mit dem einen Richter lang, der ist wirklich 60 Minuten und da gibt's keine Sekunde länger.
Das war aber auch nur bei der Weisheit.
Das war nur bei der Weisheit?
Ja. Die 60 Minuten waren nur bei der Weisheit.
Monoxid ist ein sehr netter Typ. Ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, seine Podcasts mir mal anzuhören. Weil das Schlimme ist, du kommst auf allen möglichen Podstock, war jetzt so ein Fall, jetzt gerade bekommst so viel Input von tollen neuen Podcast-Produktionen und musst die alle dir aber anhören und talken, was Tolles. Was ich noch anmerken wollte zum Thema Länge, habe ich jetzt gerade vergessen, aber ich komme bestimmt gleich wieder drauf.
Was ich noch, wo ich gerade auf das Grundraschen, was mich zum Beispiel sehr, sehr stört, ist, wenn im Podcast Musik gespielt wird. Weil ich, wenn ich Musik höre, dann mache ich Spotify oder YouTube an. Aber wenn ich einen Podcast hören will, dann möchte ich nicht, dass da zwischendurch Musik kommt. Deswegen höre ich ja kein Radio, also kein außer Deutschlandfunk, weil mich das stört, dass dann in einem 10-Minuten-Beitrag dreimal ein Lied gespielt wird. Und das zum Beispiel ist sowas, was wir jetzt nur für die Wetten das Sendung live, wir hatten auch eine Live-Sendung zu Wetten das, wo wir das gemacht haben, weil da eh schon Musik-Acts in der Wetten das Sendung kamen und es sich das angeboten hat. Aber ich würde das so nie in einem Podcast, den ich mache, machen, dass ich mittendrin Musik einspiele.
Ja, das Ding ist, Entschuldigung, gerade weil wir ja als Live-Sendung auch da sind und weil wir irgendwann so merken, dass wir so immer zur halben Stunde so einen Ermüdungseffekt haben, brauchen wir diese Zeit einfach mal, um ein bisschen zu regenerieren. Klar, man könnte das nachher rausschneiden, aber ich bin auch so ein bisschen ein Fan von freier Musik und das, was inzwischen bei Jamendo auf der 1 ist, kann man eigentlich auch immer ganz gut spielen und daher lasse ich das immer drin, weil ich finde, das sind eigentlich meistens ganz gute Musik und wir brauchen halt diese Zeit, um so ein bisschen mal wieder runterzukommen, um noch eine halbe Stunde weiter zu moderieren zu können oder aufs Klo zu gehen, geht hier ja jetzt gerade nicht, wie man gemerkt hat. Das finde ich immer sehr, also Musik finde ich eigentlich schon ganz gut. Und ich habe mir ganz kurz, können wir gerne nachher wieder über Musik reden, was ich noch sagen wollte gerade, was ich vergessen hatte. Sven Rudloff, Viva Britannia, total toller Podcast, aber ich merke, dass bei mir jetzt gerade so 16 Folgen ungehört im Podcatcher liegen, weil ich mir so denke, wenn ich aus dem Haus gehe und sage, jetzt fahre ich 2 Stunden Bahn, mach mir jetzt einen Podcast an und sehe dann, Viva Britannia hat 8 Minuten gemacht, klicke ich nicht an, weil ich weiß, in 8 Minuten muss ich mein Handy wieder raus und mir wieder einen anderen Podcast aussuchen und das mache ich nicht.
Aber dann machst du doch einfach, ich kann ja zum Beispiel bei Pocket Cast einfach sagen, diese Podcasts sollen jetzt in dieser Reihenfolge abgespielt werden, dann hast du 3 Stunden Viva Britannia. Weil das Problem hat bei langen Podcasts, dass ich irgendwann einen Podcast, der 3 Stunden geht, nach 1 Stunde ausmache, was anderes wäre, weil ich einfach mal andere Stimmen hören muss, weil ich nach 3 Stunden keine Lust mehr habe, diese Leute reden zu hören, weil es einfach so auch ein bisschen als Hörer Ermüdungseffekte habe.
Also meine Meinung ist halt nach wie vor irgendwie, man muss gucken, was einem liegt und das machen. Und ich kann es gut verstehen, dass man halt auch kurze 5 Minuten, 8 Minuten Stücke macht. Aber ich denke, man kann einem anderen Podcaster nicht vorschreiben, so hey, mach mal kürzer, weil deine Hörer und so weiter, sondern ich meine, die Hörer entscheiden sich ja nach dem, was man anbietet.
Nee, das wollte ich genau jetzt. Genau das. Das wollte ich jetzt aber auch gar nicht damit sagen. Also Viva Britannia ist, so wie es formatiert ist, total super. Das passt dazu. Mhm. Aber mich persönlich in meiner Hörgewohnheit spricht es dann halt weniger an.
Nee, ich kenne dieses Phänomen. Ich höre gerne die Sternengeschichten von Astrodiktikum. Und das sind ja immer auch nur so 3-4 Minuten Dinger. Und dann hört man so 3 davon durch und dann denkt man sich, ach, jetzt höre ich doch mal was anderes. So.
Ja, das Ding, was du gerade sagtest mit dem Playlisting, das ist das gleiche Problem, weil das ich habe, wenn ich Frühstück bei Stefanie war ja eine der tollsten Radio-Comedies, die es so gab, die habe ich auch im Abo gehabt. Und was mich stört, ist oftmals ein Intro und ein Outro zu hören. Und wenn ich mir dann 10 Folgen Viva Britannia am Stück anhöre, habe ich immer wieder dieses Intro und dieses Outro. Und
obwohl ich das echt hübsch finde bei Viva Britannia.
Das ja, das geht, das ist auch kein Problem. Das ist auch nicht, also es sind ja keine 2-Minuten-Beiträge, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist dann so eine Sache, die ich mir höre, wenn ich sage, okay, ich habe 8 Minuten, höre ich 8 Minuten.
Das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, wenn man einen kurzen Podcast macht, sollte man auch ein kurzes Intro haben.
Ja.
Also.
Ja, ich habe es bei meinem Kurzpodcast auch nur so irgendwie 3 Töne, die dann halt abgespielt werden. Aber kann ich kurz Werbung für Pocketcast machen? Da kann man nämlich automatisch Intros überspringen lassen.
Aha. Wie also, macht der das?
Du sagst einfach, wenn es immer das gleiche Intro ist, dann sagst du einfach, diesen Podcast einfach erst bei Sekunde 20 oder Sekunde 10
anfangen. Das ist eine coole Idee, ja. Das ist auf jeden Fall
dann,
sehr geil.
Und das ist halt für Podcasts, wo immer das gleiche Intro ist und das man nicht immer hören möchte, dass es dann gleich übersprungen wird.
Es gibt auch Podcasts, da gehört das Intro extra zum Hörerlebnis dazu. Zum Beispiel bei der Freakshow. Ich höre normalerweise alle Podcasts auf doppelt. Aber bei der Freakshow stelle ich extra für das Intro auf normal, um das in voller Lautstärke zu genießen.
das Previously ist so das Tollste an der Freakshow. Also ja. Das ist
ja, also es ist auch jedes Mal wieder großartig.
Ja, also da macht er echt tolle Arbeit.
Man kann sich natürlich streiten, ne? Jetzt kommt zuerst das Previously und dann kommt die Intro-Musik, die auch gar nicht so kurz ist.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen an 24 erinnernd, das Previously. So, oder?
Aber es ist auch so bei einer Sendung, die dann 3 Stunden geht, da muss man auch so ein bisschen das zelebrieren, dass es jetzt wirklich losgeht. Und gerade wenn man live dabei ist, dann, wenn man dann diese Pfeifentöne hört, dann sagt, okay, jetzt geht's los, jetzt geht die.
Ja, gut, zelebrieren gehört bei uns auch ein bisschen dazu, das stimmt.
Ja, aber du siehst gerade bei der Freakshow, das ist ein Intro, das wirklich extrem gut und hochwertig produziert ist. Und das ist halt keine Jamendo-Techno-Rumpelmusik, die einer vorne und hinten schlecht rausfadet und dann sagt, das ist mein Intro, sondern Freakshow ist ja mit diesem Soundkonzept so ein Komplettpaket, was wiederum passt und zugeschnitten ist. Und da finde ich das dann auch ziemlich geil. Aber wenn man halt einfach irgendeine belanglose, nichts aussagende Musik hat, dann nervt das.
Da muss ich übrigens den Florian Erlberg wirklich mal loben. Also das gab auch diverse Iterationen. Also der hat dann immer wieder was gemacht und dann haben wir uns das wieder angehört und so. Und dann gab es Feedback und dann nochmal und nochmal und nochmal. Also das war wirklich, das ist auch sehr gewachsen.
Ja, also diese Modem- und Printer-Sounds und das passt halt alles so auch zum Inhalt des Podcasts. Das ist genial.
Nee, gut, man muss auch sagen, er hat da auch mal so richtig aus dem Vollen geschöpft. Das war so, ja, da hatte er Bock drauf und dann hat er...
Ist das der gleiche, der auch das Intro für CE gemacht hat?
Kann ich jetzt nicht aus dem Hut sagen.
Ich recherchiere das mal.
Weil das CAE-Intro ist auch ziemlich geil. Also erst dieser Zug, der dann so anfährt und dann wechselt dieser Zug in so Piepgeräusche, die dann Digitale verdeutlichen sollen.
Kann sein, aber...
Was hat Tim denn hier verbrochen? CAE.de gehört ihm nicht?
Hä?
Also du musst CAE.me für Metaebene.
Ja, aber das ist ja...
Ich dachte CAE.fm wegen...
Ja, FM ist ja okay, aber dass ich mir nicht DE registriere, naja, es ist...
Naja, aber ich meine, 3-buchstabige Domain-Names sind echt irgendwie auch, glaube ich, alle weg.
Nee, das war halt nicht, war nicht registriert, war halt frei.
Ah, okay. Ja.
Aber wo der Zensor pinkeln.
Der Registrator war pinkeln.
Ja.
Ja, wir haben...
Ich finde ja relativ cool, dass wir die Kulturpessimisten.de noch bekommen haben.
Ist der gleiche vom Intro.
Ah ja. Okay.
Ja, aber das ist auch jetzt... Ich glaube, Kulturpessimisten war halt nicht mehr vor. Aber ich habe es auch an die Domain von den Quasselstrippen angelegt. Huch. Ah, okay. Methodisch inkorrekt geht gleich los.
Da wir ja jetzt noch kurz als Hausmeisterei einschieben, dass du vielleicht mal ein bisschen Werbung fürs Camp machst.
Ich soll jetzt Werbung fürs Camp machen.
Ja, wir waren ja noch nie alle dort.
Ja, mein Problem ist, ich war auf einem Camp auch noch nicht.
Okay.
Aber ich habe gute Dinge gehört.
Ja.
Dann lass das aber nicht den Huckel hören.
Ja, aber du warst wenigstens in der Lounge.
Ich war in der Lounge, ja.
Okay, gut. Das Camp werde ich nicht da sein, weil, also ich werde auf Podstock weilen.
Auch so.
Was am Wochenende, quasi an dem Wochenende auch stattfindet in Almke. Aber ja, das soll irgendwie eine Riesen-Gaudi werden, also Kongress hoch 10 oder wie?
Ja, so habe ich das gehört. Ich weiß es auch noch nicht, ob ich da hinkommen kann. Das muss erst geklärt werden, aber...
Ja, genau. Also wer im Sommer Zeit hat, der kann aufs Camp kommen oder auf Podstock, da kann man auch noch hinkommen. Das ist so ein bisschen so der alternative Podlauf-Workshop. Das gleiche wie so ein PPW, halt ohne Tim.
Aber dafür mit Herr Martinsen und Frau Kariot.
Genau, also mehr Kultur und weniger Technik.
Okay,
es wird jetzt langsam laut.
Es wird laut, ich glaube, wir müssen das.
Wir werden gerade gegangen.
Also, ich danke recht herzlich bei Roddy, ja, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns von deinem hohen Podcast-Thron runterzusteigen und auch uns Kleinen mal zu besuchen.
Das finde ich jetzt schlimm, dass du das so darstellst.
Aber ist so, das ist in meiner Vorstellung auch so, dass du hast so diese großen Podcaster und da ist dann schon so deine Ansprechhemmschwelle doch nochmal ein bisschen höher, als so einfach so, ja, das ist der macht da für 100 Hörer sein Ding da.
Ja.
Das ist die Freakshow. Ah.
Danke auch dem Big Macintosh, dass er die Idee dazu hatte, dich anzusprechen und sich auch getraut hat, weil ich hätte mich das nicht getraut, ehrlich gesagt.
Eieiei.
Also ich muss mich dann auch immer so ein bisschen motivieren, das ist auch nur ein Mensch, der macht auch nur Podcasting, wie ich, den kann man nur ansprechen. Ne?
Ja,
also,
genau.
Ich
danke dir, Jan, dass du so ein bisschen die Technik gefahren hast.
Immer gerne.
Und dir auch ein bisschen Zeit genommen hast für uns. Big Macintosh, ja, danke auch dir, dass du da warst.
Ja, eins muss ich jetzt noch loswerden. Es ist doch so ein bisschen komisch, mit dem zu reden und auf dem Kopfhörer zu haben, den man sonst die ganze Zeit nur auf dem Kopfhörer hat und
aber es hat jetzt, in dem Podcast. Jetzt kann ich mir das viel besser vorstellen, weil ich weiß, wie jetzt alle aussieht. Jetzt kann ich auch die Stimmen auseinanderhalten.
Ja. Das, ja, gerade diese Gesichter. Also ich habe ja gestern Kamera, war das gestern? Nee, vorgestern habt ihr Freakshow gemacht, ne?
Ja, gleich am ersten.
Ja, vorgestern für die Freakshow die Kamera gemacht und dann so gerade Tim hat ja manchmal echt tolle Blicke drauf. Und dann auch nochmal, oh, Tim guckt gerade, Zoom, volle Kanne rein drauf.
Ja, da muss ich mich bei euch bedanken, dass ihr euch getraut habt.
Ja, also sehr schöne Sendung. Ich hoffe, also wenn jemand geschonottet hat von den Schonottern, bedanke ich mich auch bei denen recht herzlich. Das ist auch wirklich,
glaube ich, leider nicht passiert.
Fast alle kennengelernt, super tolle Truppe.
Also aus meiner Perspektive heraus kann ich ja den Schonottern nie genug danken.
Genau, also ihr habt ja da eine Vormachtstellung. Es wurde jetzt live versendet und wann das jetzt online geht, weiß ich noch nicht genau, wann ich an meinen Schnittrechner wiederkomme. Aber genau, flattert uns, flattert die Shownotes, flattert vor allem das Sendezentrum, die das hier zur Verfügung gestellt hat, die Technik. Danke mich bei Ralf und Claudia, die das alles aufgebaut haben
und natürlich
auch Tim, genau. Und dann verabschieden wir uns.
Und sagen Tschüss, bis nächstes Jahr.
Muss ich jetzt noch irgendwelche magischen Worte sagen, wie am Anfang, oder kann ich einfach ausmachen?
Du kannst einfach ausmachen. Lass mich einfach so mitten im Wort abreißen.
Du meinst, wir sollen das einfach mitten im...